Der Sneakpot ist in Buenos Aires unterwegs. Und wir besprechen in Folge 598 die Serie The Spy mit Borat. Mit mir hier als Borat, das ist Robert Krüger.
Ah, sí, señor.
Und die heiße Geheimagentin, das ist Christoph Perner.
Das bin dann wohl ich. Und ich hoffe, dass Stefan Giesbert nie über Monate und Jahre Frau und Kind alleine zu Hause lässt.
Das stimmt. Nicht mal einen Tag möchte ich das. Ja, du hast vor, weiß ich nicht, einer Woche oder zwei oder drei gesagt, oh, für die nächste Aufnahme unbedingt The Spy schauen. Und wir haben uns zu Teilen dran gehalten. Also, ich habe es zu Teilen geschaut und der Robert nicht. Aber du hast fertig, Christoph, gell?
Ich habe fertig, ja.
Sehr gut.
Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, dass ich kein Netflix hatte.
Oh, aber du hast andere Sachen auf Netflix geguckt.
Ja, das war gestern Abend. Das habe ich hier.
Also,
da hätte ich das nicht.
Hättest du doch mal 6-8 Stunden The Spy gucken können?
Nein. Ja, und du hast ja eine Ausrede gehabt, du warst in einem zukünftigen Entwicklungsland.
Genau.
Das kannst du mal noch mit dem Personalausweis einfach hinfangen, gell?
Ja.
Ach nee, ohne sogar.
Nee, doch. Also, so wie ich gereist bin, musste ich ihn schon vorzeigen, sogar mehrfach.
Ja,
stimmt. Aber dazu kommen wir nachher.
Gut, also, The Spy, worum ging's?
The Spy ist eine Kurzserie oder wie nennt man das? Miniserie, Sechsteiler mit Sacha Baron Cohen in der Hauptrolle. Und es ist nach wahren Begebenheiten, handelt es von einem Spion des Mossad, der sich in Damaskus einschleusen lässt und dort spioniert für die Israelis. In den 60ern bis Beginn 90ern. Und so dessen Werdegang und Niedergang.
Und auch wie er schön durchdreht.
Und ist eine ernsthafte Serie, also kein Comedy oder Satire.
Das ist das, was mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen ist, muss ich sagen. diese Borat Sacha Baron Cohen Figur zu sehen. Und ihn eben ernst zu nehmen.
Man denkt immer, oh Gott, jetzt kommt gleich der Bruch, aber.
Genau, jetzt gleich, das musst du jetzt.
Nee. Weil so ernste Geschichten hatte der ja auch vorher. Ich meine, selbst in Bruno waren ja manche Szenen, also wo die zum Beispiel auf diesen mexikanischen Einwanderern sitzen, das war ja bitter ernst. Aber halt Satire. Und dann eben irgendwann mit einem Bruch ins Lustige. Mhm. Und der kommt halt hier gar nicht.
Das ging mir schon in dem Trailer so. Also
ja.
Ich hätte den Trailer irgendwann geguckt und habe auch gedacht so, kippt das jetzt gleich? Soll das jetzt kippen? Verstehe ich irgendwas nicht? Wird es noch lustig?
Nee,
und
nee, gar nicht.
Irgendwann am Ende vom Trailer sitzt und dann ich glaube, das ist echt ein ernstes Ding. Das meinen die wirklich so.
Ja, genau. Und das war auch, als ich den Trailer gesehen habe ich danach so gedacht, wow, das musst du sehen. Ja. Weil das eben gerade weil es so eine Figur ist, die dann immer so ins Satirische bricht, oder bisher, hat das eben so eine krasse Wirkung. Also du denkst dir, wow, eine richtig ernsthafte Rolle. Und das ist halt auch ein toller Schauspieler. Also der kann halt Figuren darstellen, kann der halt richtig gut. Das hat er halt bisher in einer Form gemacht, wo es so überdreht und überzeichnet war, dass man es gut annehmen konnte. Aber jetzt ist es halt bedrückend ohne Bruch.
Ja.
Und also, ja, hat mich richtig eingefangen.
Ja, ich fand auch die Art, wie er gesprochen hat, also es war ja in diesen satirischen Sachen, da hat er ja auch immer so die Sprachen so nachgemacht und auch hier klang das so gut, so stimmig, so passend in diese komplette Umgebung, in diese komplette Welt eingebunden. Das fand ich, also war ganz, ganz toll.
Ja.
Und eine spannende Geschichte erzählt.
Spannende Geschichte und es sieht auch toll aus. Also
der Look, dieses Entsättigte, dieses.
Ja, aber nur in Israel war es entsättigt, gell? In Damaskus war es ja bunt.
Habt ihr schon eine Zusammenfassung gemacht, worum es so grob geht?
Ach so, ja, grob kann man sagen, also er ist in Ägypten geboren, also ist im Endeffekt Araber, aber eben Jude, also Israeli, und lebt dann in Tel Aviv mit seiner Frau und wird vom Mossad angeworben und ist eben sehr patriotisch und macht das eben auch gerne mit und wird dann, sagt seiner Frau nur, dass er ins Ausland muss, weil er jetzt fürs Verteidigungsministerium arbeitet als Einkäufer. Und mehr sagte der eigentlich nicht. Und dann wird er erstmal nach Südamerika geschafft und da kommen dann auch so typische Agenten-Szenen, Agentengeschichten, wie man sich das so vorstellt, so ja, mit Beschattungen und irgendwelche Informationen beschaffen. So ein bisschen wie James Bond in den 60ern eben, ne?
Ja, genau. Er klaut Sachen, er fotografiert was, er wird beschattet, genau. Konspirative Treffen und so weiter.
Genau. Und er ist sehr begabt darin, Kontakte zu knüpfen und wird dann irgendwann in Damaskus eingeschleust oder in Syrien eingeschleust und in Damaskus spielt er dann so einen reichen Lebemann. Ich meine, reich insofern, dass er eben vom Mossad finanziert wird.
Hat man erstmal genug Geld.
Genau. Und schafft es eben da sehr geschickt so zu so einem Playboy im Damaskus der 60er aufzusteigen. Und da immer Kontakt zu den Wichtigen. Also die Baath-Partei ist, oder die Baath-Bewegung damals noch, ist gerade dabei zu entstehen, die eben dann auch Regierungen in verschiedenen arabischen Ländern, wie eben zum Beispiel auch im Irak und eben auch in Syrien, hervorgebracht hat, die ja über Jahrzehnte bekanntlich gehalten haben und dann eben auch in den meisten Ländern nicht mehr. Und da schafft es irgendwie, ja, den Fuß in die Tür zu kriegen und sehr hoch aufzusteigen und eben das Vertrauen des Präsidenten zu gewinnen. Ja, und wie okay. Schon die erste Szene oder ja, eigentlich die erste Szene der ganzen Serie zeigt, geht das schief. Also die erste Szene ist gleich er in Gefangenschaft, wie er seinen Abschiedsbrief schreibt und man sieht beim Schreiben, dass seine Fingernägel alle ausgerissen sind und so.
Sehr unangenehm.
Ja, genau.
Also man wird echt unangenehm abgeholt.
Ja, absolut.
Da war ich auch schon so, das ist ja wieder was gar nicht für mich. Und dann mit der Frau allein lassen, Kind, oh nee.
Aber auch da schon in der ersten Szene merkt man, auf welchem Niveau grafisch diese Serie stattfindet. Da war mir kurz nicht so ganz klar, ob ich das albern finden würde, aber ich fand es dann ziemlich gut gemacht. Also immer wenn der was schreibt oder wenn er einen Brief schreibt, dann wird es hinten an die Wand projiziert, während er es schreibt. Und,
also wie bei Sherlock so quasi.
Ich habe Sherlock zu wenig geschaut, kann sein.
Anders cool.
Und dann wird auch zu seiner Frau eben geswitcht. Und da sieht man, wie das hinten an ihrer Wand entsteht, die Schrift. Also wie sie es eben gerade bekommt dann. Und beim Morsen später, wie er dann eben mit dem Mossad morst, ist das auch ähnlich. Hm. Und das war, am Anfang habe ich gedacht, oh, das kann bemüht werden, aber es war gar nicht bemüht. Ich fand es ziemlich elegant gemacht.
Ja, ziemlich sehr, cool sehr gemacht. Schön eingesetzt. Wirklich gut. Hat mir auch echt toll gefallen.
War alles so rund und bewusst eingesetzt. Also eben auch zum Beispiel diese Entsättigung, dass eben in Tel Aviv alles ganz entsättigt war. Und wo es ja auch im Endeffekt darum ging, da saß eine Frau dann mit den zwei Kindern, die er insgesamt nur einmal in seinem Leben gesehen hat, und da war alles grau, ja, die hat da gewartet und wusste nicht, wo ihr Mann ist, über Jahre.
Also das ist halt krass.
Das ist total krass, ja. Und bei ihm war es halt schön bunt und wurden Mordspartys mit sexuellen Ausschweifungen gefeiert, also schien für die richtigen Leute recht lustig gewesen zu sein in Damaskus zu der Zeit.
Ja.
Ja. Und es war echt spannend. Also, weil er eben häufig fast aufliegt und ja, durch Glück und Charme das dann doch meist noch schafft, die Schlinge aus dem, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber dann halt irgendwann auch nicht mehr.
Ja.
Okay, also das klingt jetzt insgesamt nach Empfehlung.
Ja, absolut. Auf jeden richtig
Fall.
Toll.
Auf jeden Fall.
Richtig toll.
Also,
wie viele Stunden?
Guter Look. Bitte was?
wie viele Stunden investiert man da? Weil es, ihr habt gesagt, Miniserie, also irgendwie.
Sechs Stunden.
Okay.
Sechs mal eine.
Also ich weiß fast nichts, was ich daran kritisieren soll. Also es sind tolle Darsteller, auch Nebendarsteller sind toll. Die Story ist so rund, als wäre sie fiktiv, obwohl sie es nicht ist.
Ja. Gut erzählt. Was man kritisch sehen könnte, jedenfalls Leuten, denen es wie mir geht, wenn sie sich so besonders um die Charaktere fürchten, dass man ihn wieder mal ausmachen muss oder woanders hingucken muss. Also ich war schon, gibt viele Szenen, die einen hart mitnehmen, was natürlich in so einer Erzählung, in so einem Spionagefilm oder Spionageserie gewollte Szenen sind. Aber ja, es kommt einem nah.
Ja.
Also.
Ja. Ja, absolut. Okay. Also von mir 10 Punkte, absolute Sehempfehlung. Ich habe es auch jedem, den ich seitdem gesehen habe, empfohlen. Einschließlich meinen Eltern, und da hat mein Vater gesagt, ja, davon hat er schon gelesen, das fand er interessant.
Wow.
Echt cool, oder?
Würde mich interessieren, was der dazu sagt.
Ja, würde mir auch, weil mein Vater schaut ja echt wenig. Also, mal gucken, vielleicht schauen sie es. Aber die können's,
Netflix?
Ja, die können es nur auf dem Laptop schauen.
Okay.
Die haben auf ihrem Fernseher keine Möglichkeit. Ich muss auch gucken, ob ich das irgendwie vertratet kriege.
Ja, hören wir es gehen, einfach Kabel oder so. Ja, da kannst du ja mal mit ihm sprechen drüber und dann hier nochmal berichten.
Ja, kann ich machen. Mhm. Also bei meinem Vater kann man wirklich so an, wie nennt man das bei Filmen, also bei Büchern würde man es Belletristik nennen, also an Nicht-Nachrichten und sowas, Nachrichten und Fußball und Tennis.
Fiktionaler das, Content.
Ja, ist ja nicht fiktional, deswegen.
Na gut.
Ich weiß nicht, wie es nennt. Also ja, sowas, das kann man echt an einer Hand abzählen, was da mein Vater in den letzten 10 Jahren geschaut hat oder wahrscheinlich eher 20 Ach, Jahren.
Krass.
Das ist wirklich wenig. Also ja. Troja übrigens, hat er auch gesehen.
Ah. Du bist übrigens in den Kommentaren nach Troja gefragt worden, da musst du noch drauf antworten.
Oh, habe ich nicht gesehen.
Ich kam auch erst gerade eben.
Okay.
Gut, nee, von mir gibt es 8,5 Punkte. Ich finde es auch total großartig. Ich habe mich nur ein bisschen zu viel
gefürchtet.
Liegt vielleicht auch an mir. Unbedingte Sehempfehlung.
Ah, vielleicht kannst du mir eine Sache beantworten. Und zwar, diese zwei Verbindungsoffiziere vom Mossad, die sehen ja so sehr amerikanisch aus oder europäisch, ja?
Wo er zum Umziehen hingeht.
Dieser große Rothaarige zum Beispiel.
Okay.
Ja?
Ach der, ja.
Ich meine, gut, das ist klar. Israel ist ein Einwanderungsland in einem Maße wie kein anderes, das ist klar. Mhm. Oder ein Sammelbeckenland, wie auch immer. Sollen das Amerikaner sein? Oder?
Weil, ich hatte nicht den Eindruck, nee.
Nee, gell? Weil was mir aufgefallen ist, vielleicht auch nur ich habe es auf Deutsch geschaut, vielleicht könnt ihr mir das sagen, vielleicht ist das üblich, aber mich wundert das. Sie spricht einmal vom Mittleren Osten und meint damit Syrien und also selbst wir sagen ja Nahe Osten zu Syrien. Und das ist ja total amerikanisch, Mittlere Osten zu sagen. Zudem, also ist das ein Fehler oder sagen die Israelis auch Mittlere Osten zu Damaskus? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja totaler Unsinn.
Mittlerer Norden. Nahe Norden und sowas.
Also da wisst ihr auch nichts drüber, oder?
Nee. Ich weiß jetzt natürlich auch in der konkreten Szene kann ich mich nicht so erinnern.
Ja, klar. Nee, mir ist es irgendwie aufgestoßen. Also, hä? Weil das ist so für mich so typisch amerikanisch, so von Israel vom Mittleren Osten zu sprechen.
Genau, alles ist
ich meine, klar, die sind halt weiter im Westen, deswegen ist es natürlich für die mittlerer als für uns, klar, aber.
Ja. Ja, Nahe Osten ist, weiß ich nicht, Bermuda oder so? Europa?
Oder sagen die auch nicht Nahe Osten dazu?
Nee, natürlich nicht, aber das ist ein Nahe Osten. Also nah im Osten.
Ja, die unterscheiden halt nicht zwischen Israel und Iran, was wir ja machen. Ja. Für uns ist ja Mittlerer Osten ist ja Iran. Ist halt für die alles irgendwie zwischen ihnen und China oder Indien.
Ja, vielleicht gibt es auch nur den Ausdruck Middle East und der ist dann
Near East. Ja, aber ob das ist in Israel.
Gibt's doch gar nicht, oder? Bob, hast du schon mal Near East irgendwie?
Nee, eben, das meine ich. Das gibt's, die Amerikaner unterscheiden da nicht, aber die Israelis hätte ich gedacht.
Gut, aber wenn die Israelis Englisch sprechen, dann müssen sie ja die Begriffe benutzen, die vorhanden sind.
Ah, das könnte natürlich sein, hast du recht.
Und dann ist es ein Übersetzungsfehler ins Deutsche, vom Mittleren Osten zu sprechen, wenn eigentlich der Nahe Osten gemeint ist.
Ja,
stimmt. Dann ist es halt so ein false friend, wo nicht aufgepasst wurde.
Hm.
Aber Nahe Osten, also habe ich im Englischen jetzt auch noch nicht.
Aber die Serie ist auf, ich weiß nicht, die ist eine französische Serie, oder? Habe ich irgendwo gelesen.
Echt?
Aber die muss ja auf Englisch, ich meine, Sacha Baron Cohen ist ja Brite, also
ja.
Wird schon auf Englisch gedreht worden sein. Ja, dann ist das wahrscheinlich das der Grund, hast du recht.
Tja.
Ja, also dann lass uns mal Empfehlung, lass uns zu einem anderen großen Werk weiterschreiten.
Ja, der Droge der Wahl.
Ach so, ja, die auch.
Fantastisches Werk.
Irgendjemand hat doch gerade eben schon wieder eine Flasche aufgemacht, das habe ich doch gehört.
Nee, ich habe mir nämlich vorhin ein kaltes Fläschchen Tonic geholt und dachte, weil ich so einen Durst hatte, trinke ich das während des ersten Films. Und dann habe ich jetzt gegen Ende gemerkt, scheiße, gleich kommt die Droge der Wahl und das soll nicht das Tonic sein, deswegen muss ich das jetzt noch schnell aufmachen und trinken.
Ah, ich hatte den Bob in Verdacht, dass die sich schon mal ein Bier eingießt.
Warte.
So, ah.
Das können wir machen.
Sehr gut.
Und jetzt auch noch das hier.
Oh, sehr schaumig.
So, das ist ein Lagunitas IPA. Die amerikanischen Podcast-Hörer haben das schon oft gehört, da ist da immer in der Werbung, aber ich habe das jetzt mal wieder im französischen Supermarkt gesehen und habe es mitgenommen.
Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wie man da der Werbung sofort so,
ja, warte, das kenne ich. In meinem Kopf löst das auch immer sofort diesen Spruch aus, ist ganz schlimm eingebrannt. Ich bin nur froh, dass das nur mit einem Produkt so ist, was man regelmäßig mal auch hier kaufen kann und dass ich nicht dauernd Matratzen im Hirn habe, oder?
Ja, ich habe das in Deutschland habe ich es noch nicht gesehen. Ich habe es einmal, als ich in New York war, gesehen. Da hatte ich es auch gekauft. Bei mir wird übrigens auch Bier. Ich habe mir wieder ein Gute aus dem Keller geholt.
Sehr gut.
Das hessische Bier und nebenbei trinke ich noch Ananassaft. Ich habe nämlich am vergangenen Wochenende ein Cocktail-Catering gemacht und da ist leider noch etwas Ananassaft übrig geblieben. Ja, und den muss ich jetzt austrinken. Was ich eigentlich dachte, was ich heute trinke, ist irgendwie mal wieder schön Negroni oder Manhattan und so, weil wir hatten Negroni, Americano und Martinez auf der Karte. Haben uns gedacht, oh, die gehen eh nicht gut. Kaufen wir eine Flasche. Habe ich meinem Cousin gesagt, ach, kauf zwei. Ich nehme die zweite mit. Ich brauche eh eine. Kann ich dann wieder Manhattans trinken. Die erste Flasche, die aus war, war der Wermut. Wir haben zwei Flaschen Wermut durchgezogen auf einer ganz normalen Cocktailparty. Es haben so viele Leute Negronis gesoffen. So viele Leute wussten Bescheid, was Negroni ist. Es kam irgendwie an, ja, ich hätte ja gern diesen Drink von dem Grafen. So, wow, da kennt sich ja jemand richtig aus.
Bei dem Catering, wo wir neulich waren, haben wir die Wermutflasche nicht mal aufgemacht, oder?
Hatten wir die dabei?
Ja, wir hatten eine dabei.
Ach je. Ja. Nee, das war echt krass. Und so dieser Standarddrink hier, Trader Vic Rock mit Ananassaft. Ja, wir haben auch eine Flasche oder zwei, anderthalb Flaschen Rum durchgezogen. Aber halt, wir haben mehr Wermut als den Rum für diesen Drink verbraucht. Wir hatten drei Rum-Drinks dabei, also haben schon dann mehr Rum im Endeffekt verbraucht gehabt, aber es war krass. Dann war irgendwann Gin aus, wir hatten noch Gin Tonic auf der Karte. Das weggetrunken. Also so viel ernsthafte Drinks habe ich lang nicht mehr auf einem normalen Catering gemacht. Das war richtig cool.
Cool.
Also.
Ja, denn diese Negroni-Wochen, die Campari seit einer Weile veranstaltet, scheinen Bildung in die Leute zu prügeln.
Ja, es scheint wohl so zu sein, dass die FAZ neulich einen Artikel hatte. Und ich glaube auch die Süddeutsche Magazin war auch ein Artikel über Negroni drin. Und
ist Mainstream.
Ist schon interessant, was es ausmacht, wenn man 20 Kilometer in die eine Richtung von Frankfurt wegfährt oder 30 Kilometer in die andere.
Ja, stimmt.
Ist ein bisschen seltsam.
Ja. Ananassaft und Bier ist eigentlich keine gute Idee. Schmeckt ziemlich nicht gut.
Ich mache auch bei Ananas und Gude, du hast das in das Dokument geschrieben, so als würdest du das zusammen. Ich mache da mal einen Schrägstrich dazwischen, sonst glaubt noch jemand, dass du das zusammengeschüttet hättest.
Boah.
So, ich habe mir gerade ein Brandy eingegossen.
Ah. Oh, was gibt's?
Carlos der Erste, ich weiß nicht, was heißt das Primero. Auf Spanisch? Primero Imperial XO.
Oh.
Sehr schön.
Nice.
Ja, sehr gut.
Ich mag ja schon den normalen Carlos 1, Carlos Primero. Aber der XO ist, trinkt sich noch ein bisschen gemütlicher.
Der ist auch super geschmeidig jetzt, oder?
Ja, extrem geschmeidig.
Hast du den gekauft? Weißt du, was der gekostet hat?
Den habe ich gekauft. Und zwar, ich glaube, letztes Jahr im Advent bei diesen Amazon Sonderwoche. Dieser, okay,
ja.
Wie heißt die immer? Ich weiß es nicht.
Prime Day, irgendwas, Weihnachts.
Irgend sowas, ja.
Ich misch das jetzt trotzdem mal.
Ich meine, das hat so um die 30 gekostet, aber
pff, ist halt krass für ein XO Brandy, gell?
Ja, genau.
Also wenn du das bei Cognac kaufen möchtest.
Genau.
Ist halt.
Also das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich absurd gut.
Ja. Ist doch sehr fein.
Ja.
Was hingegen absurd schlecht war.
Hey.
Und es tut mir auch leid, dass ich dich da, ich spoilere jetzt ein bisschen, was als nächstes passieren wird.
Jetzt mach den guten Geowissenschaftler-Film nicht kaputt.
Ich bin neulich durch Netflix gesurft und bin über, mir wurde der Film Geostorm vorgeschlagen.
Der wurde mir auch schon so oft vorgeschlagen. Ich habe das direkt gesehen, dass das Trash ist.
Das, wenn ich das Wort höre, muss ich schon lachen.
Genau.
Das ist so furchtbar. Wenn's nur Trash wäre, das wäre ja gut.
Genau. Jedenfalls dachte ich dann so, ach hier, das ist doch der, den der Bob immer komplett guckt. Dann guckst du doch jetzt mal einen noch Solidarität mit. Ich habe mal wieder deinen, wie heißt der?
Mit Gerard Butler. Gerard Butler mit Liam Neeson verwechselt. Liam Neeson
verwechselt.
Das hast du neulich bei dem Film schon mal gemacht.
Das habe ich schon, genau. Ja, das ist irgendwie, ist mir dann irgendwann auch aufgefallen. So, nee, das war der gar nicht. Und dann war ich schon durch den halben Film durch und Ja. Dann habe ich den geschaut und den dann dem Christoph nicht empfohlen, er hat ihn aber trotzdem geschaut.
Also doch empfohlen. Jetzt, Stefan, erzähl doch erstmal, worum ging's?
Also es ist so, es entstehen immer schlimmere Wetterkatastrophen und es wird dann ein neues Satellitensystem installiert.
Also um den Klimawandel praktisch entgegenzuwirken, ne?
Genau, und diese Satelliten können mit irgendwelchen Lasern oder sowas so Sturmwolken ausschalten und das Wetter auf normal.
Why can't we just nuke the hurricanes?
Und genau. Und das mit den Satelliten meint der Stefan jetzt nicht, dass man da ein paar Satelliten hoch, sondern man macht im Endeffekt ein weltumspannendes Netz. Und mit Netz meinen wir nicht so Netz im Sinne von Satellitennetz, sondern wirklich ein scheiß Netz. Also wie eine Dyson-Sphäre. Das ist total absurd. Ja, und die kann praktisch alles, gell? Also sie kann das Wetter ein- und ausschalten, wie es auch immer mag.
Genau.
Aha.
Ja. Und dann geht irgendwie ein bisschen was schief. Es installiert sich ein Virus auf dem.
Auf der ISS?
Auf der,
die,
ach stimmt,
die
auf der ISS.
Das Netz kontrolliert.
Die ISS ist immer noch da, die kontrolliert das. Die sieht aber irgendwie ganz anders aus. Ja, und die hat auch so ein komisches, dieses Drehsystem, dass du eine künstliche Schwerkraft hast durch Drehen.
Genau, und da sind große Hallen drin, in denen man rumschreiten kann. Und also es ist
und die Raumschiffe können da reinfliegen und dann geht die Klappe zu und da ist sofort Luft da drin und die können da sofort reinlaufen. So, total geil. Total, also wie bei Star Wars und so. Da haben die es ja gelöst, das Problem. Aber und das ist alles in 5 Jahren oder so spielt das, gell?
Genau, und Gerard Butler hat damals die Raumstation auf diese Größe erweitert und das Ganze gebaut im Endeffekt, aber er ist leider so ein rauer, ehrlicher Typ, der aneckt. Und
das heißt Schrauber.
Genau, und deswegen wird er irgendwann so, die da unten in ihren Sesselpupser, die wissen ja gar nicht, wer, bla 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 bla. Und er wird dann irgendwann rausgeworfen und sein Bruder, der so ein Sesselpupser ist, der übernimmt irgendwie die Kontrolle von irgendwas, was auch immer. Ich glaube, von dem ganzen geoumfassenden System. Ja, und dann
beginnt sich die Probleme. Oh, das Wetterkontrollsystem heißt Dutch Boy.
Ach ja, genau.
Also.
Ich bin jetzt fast ein bisschen traurig, dass ich nicht auch geguckt habe.
Also, so, und jetzt ist es so.
Guck's ruhig, ist toll.
Das also, ist super. Die entstehen
mit Alexandra Maria Lara.
Ja, ganz groß. Die kommandiert die Raumstation, bis er kommt und das ihr mal aus den Händen nimmt. Diese Fehlfunktionen, die dann auftreten, die sind so extrem gravierend, ja. Also es wird dann plötzlich in der Wüste, wird plötzlich eine Oase komplett eingefroren oder
die Menschen laufen noch und dann kommt dieser Sturm und es friert sie sofort beim Gehen ein.
Genau, oder der Boden in Hongkong wird plötzlich schmilzt, weil er flüssig wird und also.
Und Lava völlig kommt absurd. Wie kommt denn jetzt Lava durchs Wetter?
Ja, genau. Und das Ganze kommt halt daher, dass offensichtlich ein Virus in dem System ist, was natürlich auf einer Verschwörung basiert, das spoilere ich jetzt. Und das kann man nur irgendwie da kommst du jetzt ins Spiel und musst das jetzt mal informatikermäßig erklären, wie man so ein Virus bekämpft.
Wenn da so ein Virus drin ist, dann startet man einfach die ISS neu und dann ist es wieder gut.
Dann ist alles gut, ja. Ja. Nicht nur die ISS, das ganze Satellitensystem,
ja,
oder?
Ja, genau, sie starten das ganze Satellitensystem. Alles.
Frag mal den Innenhorst, da muss man Hackback machen. Das ist ganz
das
wichtig.
Problem ist, dass der Geostorm, zu dem sind wir noch gar nicht gekommen, ja? Geostorm. Weil nämlich, wenn man zu lange wartet mit diese Fehlfunktionen, ja, diese im Endeffekt sind es ja Terrorangriffe auf das Wetter, irgendwann gibt es da so einen Kaskadeneffekt und man kann das nicht mehr aufhalten. Und dann entsteht da war ich kurz weggenickt, deswegen, oder vielleicht haben sie es auch nicht so gut erklärt. Da entsteht dann so eine Kettenreaktion, dass es dann praktisch ein unvorstellbar, also die Apokalypse im Endeffekt, ja. Und dann ist halt alles im Eimer und dann ist halt alles, was man sich vorstellen kann an Tsunamis, Sturmfluten, Vulkanausbrüchen, kommt dann alles auf einmal und zwar überall auf der Welt und wird alles vernichten. Oder habe ich das so zusammengefasst richtig?
Ja,
oder
ja,
hab ich
was vergessen? Ja, ist ja. Halt ein bisschen so. Wind.
Und wie wir das ja bei dem Wetter kennen und beim Klima vor allem, lässt sich das ja ganz genau vorhersagen, wann es dann eintritt.
Das ist das Geilste. Und als dieser Timer losläuft, Geostorm in einer Stunde 30. Ja, echt super. Jetzt? In super. Einer Stunde 30?
Genau. Und wir können es verhindern, wenn wir bis dahin jeden Satelliten ausgeschaltet haben. Das Problem ist, das ist nicht so, dass wir einen Schalter drücken, sondern die Satelliten werden alle mehr oder weniger einzeln oder in so Kolonnen ausgeschaltet. Und wenn auch nur ein scheiß Satellit anbleibt, dann kommt der scheiß Geostorm. Warum? Und das ist natürlich so, um 3 Sekunden schaffen sie es so gerade so, gell? Ist ja klar.
Ach, du hast den ganzen Film gespoilert, Menno. Okay, dann verrat mir wenigstens nicht, wo die fantastischen Darsteller, die ich hier noch sehe, Andy Garcia und Ed Harris, auch noch in diesem Film drin sind.
Andy Garcia ist der Präsident.
Ja, das steht hier, aber...
Ja, ich meine, ja. Warum auch nicht einen, der bisher nur Mafiosi gespielt hat, den Präsidenten spielen lassen, ist jetzt auch wahnsinnig einfallsreicher.
Ist viel passender, als man so im ersten Moment denkt.
Und da bin ich nämlich auch schon bei der Hauptkritik, meiner Hauptkritik an dem Film.
Kommt jetzt, ja. Jetzt kommt die Hauptkritik.
Genau, weil nämlich alles, was ich bisher erzählt habe, könnte man sagen, ja, ist halt Trash, ja. Es gab auch schon Filme mit Wirbelstürmen mit Haien drin, ja, die dann auch im Weltall, bis in den Weltall sich, ja, und dann fallen
das
die
war,
Leute
das war
im,
Kultur, also bitte, ja?
Im Haikörper auf die Erde zurück und überleben deswegen, ja. Kann man sagen, spielt in der gleichen Liga. Nein, tut es eben leider nicht. Weil das Problem an Geostorm ist, dass er sich ernst nimmt.
Ja.
Und das hat Sharknado eben nicht. Der versucht, und zwar in verschiedener Hinsicht, ja, einmal diese Trump-Analogie, ja, okay, ja, und dann aber eben auch diese Klimageschichte, also dieses, wir versuchen jetzt mal was für, ja, wenn man so will, für Fridays for Future zu machen, ja, natürlich nicht, aber für diese Bewegung, ja, sondern wir warnen jetzt mal vor dem Klimawandel. Und wenn du es halt so trashig machst, dann verpufft es halt, also dann ist, mindestens verpufft es nur, es ist halt eigentlich schädlich eher. Weil man halt sagen muss, ja, nee, so ist es dann halt dann doch gar nicht. Also.
Ja.
Wenn ihr ernst sein wollt, dann macht nicht Trash. Das ist halt Ja, lass das einfach.
Ja.
Ja. Hm. Mit so viel Gewolle so gar nichts erreicht. Nee, es war schmerzhaft. In weiten Teilen.
Ja. Ja, und gerade eben dieser fachliche Quatsch.
Unsäglich.
Es ist halt jenseits von Gut und Böse.
Ja, also, komplett.
Und das Lustige war halt, dass es eben IT und Geowissenschaften beides
genau. Halt gut gepasst.
So unfassbar weit weg ist von jedem.
Und Raumfahrt.
Oh ja, Raumfahrt auch, wie die Raketen gestartet haben. Oh, da stand so einfach gut. Eine riesige Batterie an, das waren Space Shuttles, oder?
Und die haben die so, ja, Space Shuttle, haben die so rausgespittet.
Genau so. 5, 3, 2, 1 und Start.
Also oh, Scheiße, der nächste Start. Scheiße, wir explodieren. Minuten. Alle auf die Space Shuttles und los.
Stimmt, beim Rückflug sind sie dann, ja. Nee, aber auch von der Erde aus, die haben ja alle 10 Minuten so ein Space Shuttle gestartet.
Mhm. Ja.
Was das an Energie und Ressourcen, das ist.
Super. Oh. Ganz super.
Ja.
Also man hatte in weiten Teilen so den Gedanken, hat die keiner beraten?
Genau.
Haben die einfach mal so, ja, okay, wir machen mal einen Film und da gibt's so bestimmte Teile, da wissen wir nicht so viel drüber, da müssen wir mal noch jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und dann haben sie es vergessen, am Ende jemanden zu fragen und haben einfach...
Ja, und haben dann
Bullshit geredet.
Haben aber dann irgendwie von diesen Science-Fiction-Weltraum-Serien und Filmen sich einfach Zitate und Einstellungen geklaut.
Ja, ja.
Also dieses genau. In die Station reinfliegen, aus der Station rausfliegen, das Starten von der Erde in schnellen Zyklen, das haben wir ja alles schon in nachher noch relevanteren Filmen oder Serien gesehen.
Ja.
Aber da halt vernünftig erklärt.
Genau, in Filmen, die wirklich von sich gesagt haben, dass sie fiktiv sind, aber dann auf einer Parabelebene viel Ernsteres erzählt haben, als dieser Film das tut.
Ja. Möchtest du Punkte geben?
Unsäglich, unsäglich. Also er hat nicht mal Spaß gemacht. Er hat, also nicht mal auf der Trash-Ebene hat er Spaß gemacht. Also mehr als... Ich weiß es gar nicht. Also mehr als 2 Punkte ist absolut nicht drin. Ja,
2 Punkte, der Kameramann war nicht betrunken. Du hast mir irgendwie geschrieben, so, ich habe den gerade angefangen. Ich kotze schon nach der ersten Szene. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es anfing. Aber du warst da schon direkt auf 180.
Sollte. Weil ich habe gedacht, oh Gott, wenn das so weitergeht, das ist eine Katastrophe. Das wird richtig schlimm. Und es war auch richtig schlimm.
Es wurde ja nicht besser.
Nee. Nee, es wurde eben immer ärgerlicher, weil man immer mehr gemerkt hat, dass die das ernst meinen. Dass es nicht als Sharknado gemeint ist.
Ja, genau.
Ach.
Ach ja. Nun gut, Geostorm,
ja.
Nicht schauen. Also Bob, nee. Du könntest vielleicht schauen aus Solidarität. Und dann nächste Woche nochmal kurz sagen, wie es dir ergangen ist dabei.
Ja, ich bin nicht sicher, ob ich das tun möchte.
Und danach kannst du The Spy schauen.
Ja, eben, schau lieber The Spy.
Er hatte gerade Glück, dass ich nicht während der Sendung verstorben bin.
Warum?
Denn, während ihr euch gerade eben unterhalten habt, die letzten 25 Sekunden, wurde ich plötzlich, ich sitze in einem dunklen Zimmer vor 2 hellen Monitoren. Das heißt, ich sehe hinter den Monitoren eigentlich nichts. Und meine Freundin ist gerade reingekommen, um mir zu verklickern, dass sie mir das Babyphone hinstellen will. Ich habe das aber nicht bemerkt, weil ich gerade auf den rechten Monitor geguckt habe, also mich quasi von ihr weggedreht habe. Aha. Und in dem Moment tippt es mich aus dem Dunkeln an. Ich habe mich so unfassbar erschreckt.
Gut, dass wir keinen Horrorfilm besprochen haben.
Nee, ich hab einfach nur gezuckt, glaube ich. So. Und bin kurz im Herztod entronnen. Und dann wurde mir von einer dunklen, schemenhaften Gestalt, die so neben meinem gleichen hellen Monitor steht, bedeutet, dass man mir das Babyfon hier hingestellt hat, weil ich jetzt da drauf aufpassen soll.
Ah ja, schön.
Oh Gott, ich war wirklich gerade, also... okay, ich bin wieder da. Ich habe euch nicht so wirklich zugehört in den paar Sekunden.
Okay, durchatmen.
Ja, geht wieder. Nochmal einen Schluck Bier, dann läuft das.
Genau, so lange kannst du dir schon überlegen, was du über Drive sagen möchtest. Den hat Claudia in Folge 204 oder so besprochen. 202.
202, glaube ich, ja.
Jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran. Drive habe ich gestern Abend, das war das, wo ich gestern Abend noch irgendwie nach der langen Reise Lust hatte, irgendwas zu gucken. Drive habe ich schon Ewigkeiten auf meiner Liste. Ein Film von Nicolas Winding Refn, Wingdings Dingens. Also dieser Typ, der später dann noch weiter hochgefeiert wurde, damals noch so ein aufstrebendes Talent war. Der Film ist von 2011. Wir haben Ryan Gosling in der Hauptrolle, in den Nebenrollen dann Carey Mulligan, Bryan Cranston, Ron Perlman als den Bösewicht und Albert Brooks.
Mag ich alle nicht. Hm? Mag ich alle nicht.
Magst du alle nicht? Okay.
Nee.
Oscar Isaac in der Nebenrolle noch vielleicht oder Christina Hendricks.
Ja, die mag vielleicht ich sehr.
Ja, genau. Du hast auch damals in der Besprechung von Claudia hast du irgendwie am Anfang gesagt, nee, muss ich nicht sehen. Gewalt und Autofahren willst du nicht.
Ja,
und
genau.
Hast dann später dann gesagt, muss ich mir vielleicht doch angucken. Also mal gucken, ob ich dich auch wieder dahin krieg. Also was haben wir für einen, der Film heißt vielleicht etwas falsch betitelt, heißt der Drive, also weil das ist, was unsere Hauptfigur am besten kann und am häufigsten sozusagen macht, um Geld zu verdienen, nämlich fahren, Autofahren. Er ist Stunt-Driver für eine Filmproduktionsfirma, das macht er so nebenberuflich und arbeitet dann noch in einem so einem Auto-Repair-Shop, was sagt man auf Deutsch, einer Werkstatt und ich habe ihn auf Englisch geguckt, mir fehlen da immer dann die Worte, aber als zweite und natürlich für den Film etwas wichtigere, aber in seinem Leben gar nicht so wahnsinnig zentrale, zumindest nicht so unmittelbar zentrale Sache, macht er auch Fluchtwagenfahrten. Da erleben wir ihn auch gleich in der wirklich toll gemachten, weil sehr ruhig inszenierten, das gilt auch für den ganzen Film eigentlich, inszenierten Eröffnungssequenz, wo wir sehen, wie er so drauf ist, gibt da irgendeinem Auftraggeber quasi die Ansage, ich trage keine Waffe, ich komme dahin, sie nennen mir einen Ort und eine Zeit, dann haben sie ein 5-Minuten-Fenster, wenn sie in diesem 5-Minuten-Fenster in mein Auto steigen, dann bin ich dabei mit allem, was geht, dann bin ich voll drin in der Sache und versuche uns da rauszuholen. Alles, was außerhalb dieser 5 Minuten passiert, dann sind sie auf sich selbst gestellt und ich bin weg. Und das sehen wir dann, wie das so üblich ist, einmal durchexerziert am Anfang des Films, um uns klarzumachen, wie er so drauf ist und dass er das wirklich brillant kann. Und danach
schmeißt er nicht den einen aus dem Auto raus?
Du verwechselst es vielleicht mit Baby Driver?
Oh, kann sein.
Lustig, ich habe mir gerade überlegt, ob ich jetzt noch Baby Driver im Anschluss erzählen will, weil den habe ich neulich auch gesehen. Und den habe ich noch gar nicht besprochen.
Den haben Christoph, Stefan und ich mal besprochen und können wir gerne drüber reden. Den da habe ich, egal. Also jetzt lassen wir erstmal bei Drive bleiben.
Mhm,
Jedenfalls danach zieht der Film sozusagen, um in der Thematik zu bleiben, die Handbremse volle Kanne an, macht eine Schleuderwende und danach wird es erstmal eine Charakterstudie über ihn und die bleibt es eigentlich auch bis zum Ende. Denn es ist dann so, dass er in seinem Apartment irgendwie seine Nachbarin kennenlernt, die hat einen kleinen Sohn und er baut eine Verbindung mit denen auf und irgendwann wird dann der Ehemann dieser Frau aus dem Knast entlassen, der wird von Oscar Isaac gespielt und dann ist das natürlich mit dieser Verbindung, die er da möglicherweise gerade dabei war aufzubauen oder die sich schon so leicht aufgebaut hatte, erstmal wieder screeching halt, weil so läuft das natürlich nicht, wenn der Ehemann wieder aus dem Knast ist. Und der ist in gewisse Dinge verwickelt, in die er sich dann auch rein verwickelt und ab da beginnt eine Spirale der Gewalt, er ist auf einer Mission irgendwie sozusagen den Schaden von dieser Frau und diesem Kind fernzuhalten, und das bedingt gewisse Gewaltexzesse. Autofahren, und deshalb meinte ich, dass der Titel Drive so ein bisschen falsch ist, es spielt dann eigentlich keine, also es gibt dann noch ein, zwei Fahrten, Verfolgungsjagden, aber das ist wirklich untergeordnet, also man sollte den, glaube ich, auch nicht gucken, wenn man auf Auto-Action-Racing steht, dann ist man echt falsch in dem Film. Das ist zwar so ein Vehikel, was der Film benutzt, um die Geschichte zu transportieren, aber darum geht's nicht. Und damit will ich nicht sagen, dass die Autofahrszenen nicht toll inszeniert sind, dass der ganze Film fantastisch aussieht, aber das ist halt nicht der Inhalt. Und der Inhalt ist eben diese Figur des von ihm gespielten, recht wenig sprechenden, recht ruhigen Menschen, der wirklich in dem ganzen Film auch nur, die Sätze kannst du an 3, 4 Händen abzählen, die der in dem ganzen Film sagt. Und was viele Leute rauswirft, ist dann in der zweiten Hälfte, und ich glaube, da ist auch Claudia ausgestiegen, das war ihr großer Kritikpunkt damals, dass sie dir meinte, das erste Drittel wäre bei ihr 9 Punkte oder so, und oder die erste Hälfte und die zweite Hälfte sind dann 2 Punkte, so hat sie es, glaube ich, damals betitelt.
Ich erinnere mich, ja.
Der Film dreht dann eine Gewaltspirale auf, die auch extrem explizit inszeniert ist. Also das beginnt irgendwann in einer Schießerei, bei der mit einer Shotgun ein Kopf weggeschossen wird, das ist schon extrem. Du siehst es zwar nur für so eine Split Second, aber das, was du in dieser Split Second wahrnimmst, ist halt so, dass du dir denkst, okay. Und dann geht es weiter. Also dann gibt es so Exzesse, wo er dann irgendwie mal so einen Wutanfall an einem auslässt. Das wird auch nicht schön, was der dann mit dem macht. Und ich finde, visuell haben sie es nicht übertrieben, es ist jetzt kein Hostel oder so, visuell kann man das noch halbwegs aushalten, weil es auch immer nur so extrem kurz ist, dass man mal irgendwas sieht, ist immer nur so für so 3 Frames oder so, allerdings die Ahnung, die dir da gegeben wird und das, was dein Kopf dann damit macht, komplettiert das halt zu einem sehr gewalttätigen Film, der eigentlich immer nur für Bruchteile von Frames oder Bruchteile von Sekunden wirklich explizit gewalttätig ist. Aber das ist in deinem Kopf halt dann viel schlimmer, als auf der Leinwand in Wirklichkeit zu sehen gewesen ist. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen unnötig. Ich würde mich dem nicht unbedingt anschließen, also nicht dieser harschen Kritik von Claudia. Ich fand den wirklich brillant, auch vom Schnittrhythmus, von der Art, wie die Bilder gemacht sind, was er mit dem Licht macht. Szenen, die man unterschiedliche Art...
Stefan schüttelt sich gerade ein.
Den Ananassaft.
Go Ryan, ja. Hätte mal mute dich dabei.
Hätte ich machen können, stimmt das recht.
ja, also
zum nächsten Mal, okay.
Ich kann den wirklich empfehlen. Der ist auch der, ich glaube, in Cannes hat er beste Regie gewonnen und so. Also ich hatte den deshalb lange auf meiner Liste, weil ich immer diese zwei Welten hatte, so dieses, Claudia hat ihn verrissen, er sei unfassbar über die Maßen brutal, aber er ist so ein Meisterwerk, was irgendwie alle möglichen Preise gewonnen hat. Und in diesem Spannungsfeld habe ich ihn die ganze Zeit so vor mir hergeschoben, weil ich immer dachte, dieses Brutale, habe ich da heute Abend Lust drauf? Kann ich heute Abend, mein Magen kann das vertragen? Jetzt, wo ich ihn gesehen habe, würde ich sagen, ich hätte ihn viel früher gucken sollen. Mich hat es jetzt persönlich nicht so rausgenommen. Wie gesagt, sieht toll aus. Wahnsinnig gut gespielt. Diese feinen Emotionen, diese feinen Änderungen in seinem Gesichtsausdruck, wenn er verschiedenen Personen gegenübertritt und so weiter, ohne viel zu sagen. Ryan Gosling wirklich toll gemacht. Nicholas Winning Refn als Regisseur auch hervorragend eingefangen. Ich finde es einen wirklich tollen Film.
Aber also es ist halt die Frage, wie klug dann dieser Titel ist, gell? Weil eben einerseits Leute, die gerne wie hieß diese Vin Diesel-Reihe?
Fast and Furious?
Ja, genau, die sowas schauen, sind halt enttäuscht.
Und, oh ja, sehr. Also da gehst du komplett dran vorbei, ja.
Und andere, die vielleicht richtig werden in dem Film, schauen es sich nicht an, weil sie denken, es ist stumpfe Autoverfolgungsjagden. Also ist halt ganz schön mutig, / nicht so klug, ist so zu nennen.
Ja, da würde ich mitgehen. Ich habe jetzt keinen besseren Vorschlag für den Tier. Doch, er könnte The Scorpion the Frog heißen, aber das würde auch keiner verstehen.
Ja, aber das würde wenigstens nicht so ein Bild erzeugen. Also da würde man wenigstens sagen, okay, ich weiß nichts darüber und naja, dann muss ich mich halt informieren.
Die Parabel von dem Skorpion und dem Frosch, der über den Fluss möchte.
Nö, kann ich nicht. Ach doch, richtig, du hast recht, ja.
Was?
Aber ja, genau, erzähl die Parabel, Bob.
Ja, ein Skorpion und möchte über einen Fluss und fragt einen Frosch, ob er ihn mit rübernehmen kann. Und der Frosch sagt, nee, ich habe Angst, dass du mich stichst und dann sterbe ich ja. Und dann sagt der Skorpion, warum soll ich das denn tun? Dann, wenn wir da auf dem Fluss sind, ich muss ja, also ich brauche dich ja. Und dann sagt er, na gut, okay, dann machen wir das. Der Skorpion steigt auf den Frosch, der Frosch schwimmt drüber und ungefähr auf der Hälfte des Flusses sticht der Skorpion den Frosch trotzdem. Und während die beiden so untergehen, kurz bevor sie ertrinken, fragt er ihn, hä, was, warum hast du das gemacht? Und dann sagt der Skorpion, ich kann nicht anders, es ist in meiner Natur. Und das ist eigentlich das zentrale Motiv dieses Films. Und das
ja, wäre ein besserer Titel gewesen.
Ja.
Selbst wenn man die Parabel nicht kennt, weil man dann eben nicht vorbelastet dran geht.
Ja. Ist vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen, weil die Figur von Ryan Gosling, der übrigens keinen Namen hat in dem Film, der heißt nur Driver, der wird immer nur als der Fahrer bezeichnet, trägt die ganze Zeit immer, wenn er fährt, eine Jacke, wo ein Skorpion hinten drauf ist. Aber, ja.
Ach so. Das ist ja schlau.
Naja, also wie gesagt, ich möchte den empfehlen, auch wenn damals wir in Folge 202 in Form von Claudia den Film schon mal nicht empfohlen haben, möchte ich dem widersprechen. Und mich damit dem Mainstream anschließen und mich gegen Claudia stellen.
Oh.
Der Mainstream sieht das nämlich eher ähnlich wie, naja, ich stelle mich auf die Seite der Masse, das ist jetzt vielleicht einfach, aber
in dem Fall mutig.
Die IMDb sieht das mit 7,8 von 10, also auch schon auf der deutlich, deutlich positiven Seite.
Naja, wenn es alle sagen, muss es wahr sein.
Ja, das nicht, aber ja.
Fressen Scheiße.
Gut, das war Drive.
Das war Drive. Das bringt uns direkt zu unserem nächsten Film. Du hast noch, ich frage mich mal, warum. Gesehen.
Wie bitte? Ich habe Baby Driver gesehen.
Ah ja, richtig. Oh ja, den schieben wir noch dazwischen. Stefan dreht durch mit seinen
Kapitelmarken kaputt gemacht.
Oh nein.
Wir brauchen ja nicht viel dazu sagen und wir lassen es einfach im Drive mit drin. Ich weiß nicht, was ihr dazu gesagt habt. Ich habe es leider nicht gehört.
Wir haben Kevin Spacey und die ganze Thematik einfach rausgeschoben. Gleich in dem ersten Halbsatz der Besprechung haben wir den weggedrückt, diese Thematik, und haben nur den Film für sich betrachtet.
Ah, okay. Fällt mir schwer, muss ich sagen. Weil halt Kevin Spacey ist halt jetzt der, so in der allgemeinen Betrachtung ist er halt, gehört er jetzt zu den absoluten Bösewichten. Ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Und deswegen finde ich seine Rolle darin auch ein bisschen platt. Ich weiß nicht, das wurde, glaube ich, vorher gedreht, gell?
Das ist deutlich vorher,
ja. Ja, ist deutlich vorher. Aber so im Nachhinein wirkt es halt jetzt so, ja, okay, Kevin Spacey, der Oberbösewicht, gut. Ist halt jetzt auch ein bisschen einfach, aber ja, das ist natürlich ungerecht, wenn es vorher gedreht wurde, klar. Ist ja schon eher so ein Autoverfolgungsjagdfilm, ne?
Und ein Musikfilm.
Und Musikfilm, ja. Als Musikfilm finde ich ihn sehr gut. Autoverfolgungsjagd ist ja nicht so meins.
Gut gemachte Kameraarbeit, aber hoffentlich schon.
Ja, genau. Ich fand, das sah schon gut aus. Es hat schon gewirkt auf mich. Und lustigerweise, die Autoverfolgungsjagden haben mich auch nicht rausgebracht. Was mich ein bisschen rausgebracht hat, war der Hauptdarsteller. Den mochte ich nämlich einfach nicht. Das ist natürlich ganz...
Dieses Bubi.
Ja, der ist mir zu bubihaft und der war mir auch ein bisschen zu... Ich weiß nicht, ob er mir zu cool war oder...
Ja, wenn man schon Ansel Elgort heißt. Okay, Namenswitze, immer unterste Schublade. Aber.
Ja, nee, also es war so... ja, ich konnte am Ende so nicht sagen, dass ich den Film wirklich mochte, obwohl ich sagen muss, wahrscheinlich hat mich der Hauptdarsteller einfach nur gestört und dass Kevin Spacey eben so der Bösewicht war, als der eh gesehen wird. Was natürlich ungerecht ist, weil war er ja damals noch nicht. Obwohl war er bei House of Cards ja auch im Endeffekt. Ja. Also Kevin Spacey hat ja schon so, auch schon bevor das alles rauskam, hat er ja so ein bisschen seine Rollen so häufig so angelegt, dass er halt der Bösewicht ist.
Ja, nee, was heißt, ja gut, aber er ist noch so angelegt worden. Also es ist ein Stück weit auch Typecasting, ja. Weil er halt einfach, ja, klar, dafür auch geeignet ist. Ne?
Kann er halt gut, ja. Ja, aber insgesamt dafür, dass es ein Autoverfolgungsjagdfilm ist, fand ich ihn ziemlich gut. Es ist halt ein ziemlich runder Film, muss man schon sagen. Also die Story ist halt ziemlich rund.
Ja, und ich meine, der Regisseur ist das ja jetzt auch schon eine Weile. Also das ist ja von dem Typen, der die Cornetto-Trilogie gemacht hat, Edgar Wright. Und wenn man da so ein bisschen geguckt hat, dann hat man ja auch gesehen, wie er in seinen Filmen immer mehr Musik sozusagen hat wichtig werden lassen.
Ja, die Musik ist super in dem Film.
Und, also, und der,
toll gemacht.
Und dieser Film jetzt, Baby Driver, ist ja wirklich, das ist ja im Grunde ein, ja, ein Musikvideo, wenn du es fast so willst. Ja, das ist ja auf die Musik geschnitten. Und ich kann immer nur wieder an diese Eröffnungssequenz zurückdenken, mit diesem ersten Überfall, die dann am Ende mit der zuklappenden Tür und der Spiegelung von dem Polizeiauto in der Tür, wo du dann denkst, so, Alter, wie geil ist das gemacht, so vom Timing her.
Ja.
Da, also waren so viele Kleinigkeiten drin, wie das auf die Musik geschnitten war, und wie die Musik in seinen Kopfhörern, aus seinen Kopfhörern, in das Laute und dann wieder zurück auf diesen quäkigen Ton, den man aus seinen Kopfhörern raushört und so. Ich fand das einfach ganz, ganz toll eingesetzt und zusammen kombiniert.
Ja. Ja, war gut gemacht. Keine Frage.
Ja, aber das ist der Beweis, ne? Wenn ein Autofilm es schafft, dich abzuholen, sodass du am Ende sagst, geil, Autorennfilm, Autoverfolgungsfilm war total super, das sagt halt schon unendlich viel aus, ja.
Ganz so ist es nicht. Also am Ende ist es schon so ein Film, der, also es wird nicht einer meiner Lieblingsfilme. Es ist ein guter Film, cool gemacht, aber es ist jetzt kein Film, den ich liebe.
Okay.
Ich muss mal überlegen, ob es irgendeinen Autoverfolgungsjagdfilm gibt, den ich liebe. Obwohl, ich muss sagen, das mag abgedroschen sein, aber und es ist natürlich auch eher ein Actionfilm, aber der erste Transporterfilm, den fand ich toll.
Aha.
Mit Jason Statham.
Statham. Ja, dann kann Christoph da...
Was?
Nein, ich meine, dann kann Stefan da jetzt mit seinen Kapitelmarken wieder zurückkehren zur normalen Ordnung.
Das mache ich.
Sehr gut. Und ich kann davon berichten, wie ich in England durch die Programme geschaltet habe und mich mal wieder mit synchronem Fernsehen auseinandersetzen musste.
Schön.
Ja, mein erster Versuch.
Fußballsaison ganz gut, finde ich. Aber sonst.
Ja, man denkt ja dann so, okay, jetzt bin ich in einem Ausland, wo ich tatsächlich die Sprache verstehe. Das ist ja oft nicht so. Also ich war ja sonst die letzten Jahre immer irgendwie in, weiß ich nicht, Dänemark, Schweden, Frankreich, Spanien. Da bringt mir das Fernsehen, mal abgesehen davon, dass ich oft mit dem Bulli unterwegs war und dann gar keinen Fernseher habe, bringt mir das Fernsehen dann auch nichts, wenn ich es mal habe, weil ich dann eh nichts verstehe. Jetzt war ich in England, dachte ich mir, geil, eine ganze Welt von Fernsehsendern vor mir. Ich kann da jetzt einfach durchseppen und kann irgendwie, dann habe ich irgendwelche komischen Nachrichtensendungen, irgendwelche komischen Spielshows geguckt, die ich nicht verstanden habe. Und also vom Konzept her nicht so, also dann irgendwelche komischen Reality-TV-Quatsch. Und irgendwann habe ich dann, ich glaube, als erstes Prometheus gesehen und bin hab direkt bei der ersten
Hochzeitsreise gesehen.
Da habe ich bei der ersten Werbepause eingeschlafen. Hat also nicht lang gehalten. auch wenn ich irgendwie dachte ich mir so, ah ja, Prometheus, hast du schon mal geguckt? Hier Noomi Rapace, siehst du eigentlich ganz gern, Michael Fassbender noch viel gerne und Charlize Theron und Idris Elba und ist ja eigentlich total gut besetzt. Sean Harris hatten wir neulich in...
Du weißt, was unser eigentlicher Reizpunkt an diesem Film ist, oder? Oder weißt du es nicht?
Die Religionsgläubigkeit dahinter, oder was meinst du?
Ja, nicht Religion, das ist ja Präastronautik.
Ja, Präastronautik, ja klar. Na gut, aber das heißt
ganz
ja nicht, dass man darüber keinen Film machen
ganz
darf.
Schlimm.
Also, nein,
nee,
das finde ich
einen Film darüber machen, aber so, finde ich, ist mir ein bisschen zu wenig klar, dass es halt nur Science Fiction ist oder nur Fiction ist. Also ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, muss ich sagen. So ähnlich wie in diesen ganzen Scientology-Filmen mit John Travolta oder auch mit Tom Cruise, wo mir das auch regelmäßig sauer aufstößt, weil es eben nicht nur Actionfilme sind und nicht nur Science-Fiction-Filme, sondern eben auch Scientology-Propaganda. Und so ging mir das bei dem auch ein bisschen.
Sehr, sehr gut. Hier. Das waren jetzt die 2 Minuten zu Austin Powers. Nächstes.
Nee, Austin Powers ging ja noch nicht los. Ich habe ja auch die Stoppuhr liegen.
Naja. Ich habe dann noch...
Robert vorher nämlich großspurig angehört. Austin Powers, 2 Minuten bin ich durch. Zwei Minuten
noch
Einleitung.
Er hat ja auch gar nicht angefangen.
Dann habe ich Bad Boys geguckt, da muss ich nicht viel zu sagen, der ist genauso dumpf, wie er immer schon war, aber jetzt habe ich ihn nochmal auf Englisch gesehen.
Da kommt jetzt ein neuer, oder?
mag sein. Das ist ganz schlimme 90er. Also das hat echt ein bisschen wehgetan beim Gucken. ja, also
nicht gut gealtert?
Nee, gar nicht. Also sehr, sehr übel. Und dann habe ich eines Abends dann Austin Powers, das Schärfste, was ihr Majestät zu bieten hat, oder auf Englisch International Man of Mystery, geguckt.
Das ist der erste?
Das ist der erste von 1997. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe noch nie Austin Powers gesehen und bisher immer, wenn ich ihn dann so sehe, diesen Mike Myers, wenn man die Figur des Dr. Evil sieht, dieser Glatzköpfige mit dem grauen Anzug, dann denke ich immer, oh ja, das sieht lustig aus, der ist okay, aber wenn ich dann diese Mike Myers Figur, also quasi James Bond, wenn du so willst, das eine ist ja Blofeld, das andere ist James Bond im Grunde, wenn du die dann siehst, dann mit seinen komischen, schlechten Zähnen, da, ich weiß nicht, da rollt sich bei mir innerlich irgendwas hoch und ich...
Ja, der ist halt so gezeichnet.
Ja, und jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt setzt du dich dem mal aus, habe ich auf IMDb geguckt, 7,0 von 10, denke ich, okay, das ist eine verdammt hohe Bewertung, also irgendwas muss da ja dran sein. Jetzt guckst du das mal.
Jetzt alle machen.
Ja, naja, nee, aber halt so, das irgendwie, das kann ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr. Du kriegst nicht auf IMDb eine 7,0 einfach mal so eben von aus Versehen im Vorbeilaufen.
Naja, hat Star Wars auch, oder?
Ja, die Diskussion steige ich jetzt nicht ein drauf mit dir.
Don't feed the troll.
Ja, genau. Okay. Also habe ich mir das angeguckt und im Grunde stehe ich nach wie vor so da, dass ich denke, oh, das ist schon sehr anstrengend. Aber ich verstehe
du,
zumindest,
warum sie gut finden, ja?
Ja, ich verstehe, warum, was da die Idee ist. Es ist halt ein Film, der alle James Bond Klischees nimmt und da mal ordentlich drauf rumhaut. Und da sind schon viele Versatzstücke eines James Bond Films einfach aufgegriffen und teilweise unter all diesem total überzeichneten und teilweise ekligen und ultra-chauvinistischen Quatsch ist da drunter dann schon immer so ein Kommentar versteckt auf das James Bond und manche davon sind auch echt sehr lustig gemacht und an vielen Stellen musste ich dann auch kichern, aber dann kommen immer wieder Szenen, wo du denkst, oh, sehr
zwei
gut,
Minuten
danke.
Rum.
Zwei Minuten
locker. Nee, aber was ich, ja. Ich habe noch eine Frage. Wenn du den jetzt mit diesem Mr. Bean James Bond vergleichst, ist das schlimmer oder schlechter oder besser oder?
Ach, das nimmt sich nicht viel.
Nimmt sich nicht viel.
Bei Bean habe ich halt so eine gewisse persönliche
Sympathie.
Und die hilft mir da an manchen Stellen, aber im Grunde ist das ähnlich dumm. Also
okay.
Ja. Ich meine, da kommt dann halt ein Typ rein, der heißt Basil Exposition und er erklärt dir den Plot. das sind so Sachen, wo du denkst so, ja, okay,
das war gut.
Nice, also schon gut, nett gemacht, so, ja. Oder wenn dann der Dr. Evil einen Sohn hat, der total, eben nicht evil ist, oder wenn es eine Gegenfigur zu Pussy Galore gibt, die a lot of vagina
also
heißt.
Also jetzt wärst du übrigens beim Hackfleisch angekommen.
Ja, beim Hackfleisch.
Das ist ein Vorgriff aufs nächste Thema, aber jetzt mach weiter, okay. Ja. Pussy Galore.
Also zu einer Pussy Galore Figur gibt es ein Gegenstück, die heißt hier A Lot of Vagina.
Fantastisch, also, der Humor ist wirklich großartig.
Ja, so, auf dieser Ebene. Manche Sachen funktionieren und bei manchen denkst du dir so, ouchen, aber ja.
Ja.
Sollte man sich vielleicht mal aussetzen, um einfach zu gucken, ob wie das für einen funktioniert. Am Anfang habe ich mich quälen müssen, am Ende ging es dann.
Ist wahrscheinlich in der deutschen Übersetzung ganz schlimm, oder?
Deshalb war es ja gut, dass ich das in England auf Sony Movies UK, ein Sender, der im Grunde die ganze Zeit Filme zeigt, allerdings leider mit Werbung, da habe ich, glaube ich, fast alle dieser Filme gesehen.
Ja. Felicity Shackwell ist doch da auch einer, oder? Ist das nicht Heather Graham?
Was für ein Ding?
Shackwell heißt die.
Ach so, das muss in dem anderen. Ja, er will immer alle shacken, also ficken. Hm. Das muss aber in einem anderen Film sein, weil die ist hier nicht drin gewesen.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Schön.
Okay, gut. Also, schauen oder lieber lassen.
Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob es eine Sehempfehlung ist oder nicht. Aber
ich glaube nicht. Gucken.
Das muss jeder selbst, das möchte ich nicht,
ich möchte
nicht klar ausdrücken. Okay.
Ist er denn gut gealtert? Kann man den heute noch genauso schauen wie damals?
Da der heute genauso absurd ist, wie er damals war, hat es, glaube ich, das Chauvinistische stößt einem heute halt noch ja, sauber genau. auf. Ich meine, ja, der ist von 97, das sind wie viel? 20 Jahre über, weit ja. über 20 Jahre.
Da ist schon viel passiert in dem Thema.
Ja. Ja. Allerdings ist es schon nicht so, dass dem nicht widersprochen wird. Also er hatte so eine Art Moneypenny an seiner Seite, gespielt von Elizabeth Hurley. Und die widerspricht ihm schon dauernd. Also die sagt ihm dauernd, dass das nicht mehr geht, weil die Story ist ja auch so.
Er ist doch Zeitreisender oder irgendwie sowas,
gell? Ja, er ist Zeitreise, ist eingefroren im Grunde. Die Story hatten wir jetzt schon öfter, auch letztens erst im Sneakpot wieder. Ich weiß nicht genau wie viele Jahre, aber ich glaube, er ist irgendwie aus den 60ern oder so. Mhm. Und da war halt Free Love und Chauvinisten kamen gut an und so. Und dann wird er in den 90ern wieder aufgetaut und da geht das halt alles nicht mehr. Das ist so
nicht. Ich glaube, aus der Disco-Ära kommt er, oder? Früh 70er.
Ja, kann sein. Und das Gleiche ist seinem Counterpart, also Dr. Evil, der auch von Mike Myers dann gespielt wird, auch passiert. Also die haben ihn nur aufgetaut, weil der Bösewicht auch wieder aufgetaut ist.
Also genau und wie damals
hast du halt
auch
beide
den Stallone.
Ja, genau. Du hast dann beide, die aus der falschen Zeit gefallen sind und das fällt beiden auf die Füße. Dem einen mit seinem Chauvitum und seinem Frauen flachlegen wollen und dem anderen mit seinem, ich fordere $1 Million und dann gucken ihn die Leute so an. Ja, kannst du haben. Und okay, warte, ich fordere 15 Milliarden Dollar. Okay, besser.
Super.
Naja, okay, gut.
Also. Mal gucken, vielleicht schaue ich ihn doch mal. Ich glaube, ich habe jetzt doch Lust bekommen.
Jetzt haben wir mal 10 Minuten darüber geredet. Zeit für... Ja.
Also
Zeit für irgendwas mit Hackfleisch. Ich bin gespannt.
Du wärst nicht.
Nee, wir haben ja in der letzten Woche, wie manche, du Robert noch nicht wahrscheinlich schon gehört haben, über das Gewinnspiel gesprochen, das der Christoph gewonnen hat. Und dann beim Lidl 3 Minuten lang den Einkaufswagen vollräumen durfte. Wir hatten uns ja diverse Strategien ausgemalt, wie das jetzt so am günstigsten sein könnte und welchen Weg und so weiter. Ja, wie war's?
Also vorab, 3 Minuten heißt bei denen 3 Minuten und nicht 6 Minuten oder so. ja, ich hatte mir vorher einen sehr genauen Plan gemacht. Und war auch dann noch zweimal in der Filiale, um den abzuschreiten und zu schauen, ob das geht. Und habe dann auch bin so durchgeeilt und habe die Sachen, die ich nehmen wollte, angefasst, um abzuschätzen, ob das realistisch ist. Und ich hatte ziemlich viel geplant. Und dann war am Abend vorher, am Freitagabend, war Vorgespräch. Da wurden wir, also es waren 5 Gewinner.
Okay.
Und es wurde dann gelost, in welcher Reihenfolge wir starten werden. Und dann hat uns dieser Manager eben erklärt, wie das dann abläuft, dass er uns dann eben praktisch immer begleitet und sagt, wie viel Zeit es noch ist und so.
Durfte man alles nehmen? Das war ja auch nicht so ganz klar letzte Woche.
Genau, gab es ziemlich komplexe Regeln oder naja, es gab Regeln. Okay. Es waren ein paar Sachen ausgeschlossen, also Spirituosen, Handys, Guthabenkarten, so ein Kram halt.
Okay.
Tabak. Und man durfte grundsätzlich immer eine Kiste nehmen, voll von dem Einzelprodukt. Zum Teil sind die Dinge aber nicht in Kisten, sondern zum Beispiel in der Gefriertheke sind die eben aus den Kisten raus.
Mhm.
Und dann gilt das, wie viel die mal in der Kiste waren, bevor sie eingeräumt wurden. Das kann man natürlich nicht wissen, ja?
Okay.
Haben uns dann so ein paar Sachen sagen lassen. Also zum Beispiel hat mich ja der gefrorene Biolachs sehr interessiert.
Der Lachs, genau, hat sie gesagt.
Da hat er uns gesagt, oder hat er mir gesagt, es sind 25 in der Kiste, also schon ziemlich viel.
Und, ja, da wird man erstmal satt.
Genau. Und dann beim Wein durfte man pro Wein 6 Flaschen nehmen. Aber eben pro Weinsorte, ne? Also von dem einen Wein für 6
so,
vom anderen Wein.
Rot, 6 rote,
nee, sondern genau.
6 rote also so, 6 rote so.
Hätte theoretisch den Wagen auch voll Wein machen können, aber halt nicht voll 15 Euro Wein, ja?
Okay.
So,
und Champagner ging auch, oder?
Champagner ging auch, ja. Und beim Frischfleisch durfte man aus der ganzen Frischfleischtheke nur 6 Exemplare nehmen, insgesamt.
Ah, Bob, jetzt ist dein Hack.
Genau. Und Ja, ich habe leider sehr schlecht gelost, nämlich ich war der 5. von 5, weshalb ich wusste, dass ich eben mir über diese Sonderartikel wie das Soundbar und die Nähmaschine keine Gedanken machen musste.
Warum? Weil die schon weg waren.
Weil die dann schon sicher weg waren. Die gab's, das Soundbar stand, glaube ich, noch eins da und Nähmaschine auch ein oder nee, zwei.
Ach so, okay.
Ja, kannst halt vergessen, ja. Die haben dann immer noch so einen extra Tisch, der in der Mitte des Ladens stand, wo noch so ein paar Sachen drauf waren. So noch ein paar Sonderartikel, die die eben hinten im Lager hatten. So Blutdruckmessgerät und noch so ein paar Sachen. Und da waren 5 von jedem da. Oder elektrische Zahnbürste, dummerweise genau die, die wir schon zu Hause haben, egal. Und da wusste ich, okay, also da kriege ich auf jeden Fall ein Blutdruckmessgerät, hätte ich das wahrscheinlich gern gehabt. So, und
Aber da musst du ja quasi nur vorbeilaufen.
Genau, muss ich nur vorbeilaufen, genau.
Ja, ich habe das Video schon geguckt.
Ja, und dann haben wir uns also am nächsten Morgen, am Samstag um 9 Uhr ging's los, haben uns natürlich schon früher dort alle getroffen, also irgendwann so gegen halb sind wir da eingetrudelt. Warst du
dabei, oder?
Ich war, ja, so ungefähr, die Theresa war dabei und meine beiden Kinder und meine beiden Schwiegereltern, die auf die Kinder aufpassen sollten.
Ach so, ja, stimmt.
Weil die Theresa mich eben unterstützen sollte, aber eben nur verbal. Also sie durfte nicht, nicht wirklich reinräumen, genau. So, und dann waren halt die vor mir dran. Also man ist dann auch nochmal durch den Laden gegangen, hat so geguckt, ob die Sachen auch so stehen, wie sie stehen dürfen. Also man durfte nicht in der Hinsicht umräumen, dass man die Sachen von ihrem Platz wegnimmt, aber man konnte die so ein bisschen so, dass man sie leicht greifen konnte und so. Ja? Und dann war der Manager, der hat einen selbst begleitet und waren noch 3 Mitarbeiterinnen und die haben halt vorher, also die waren dafür da, erstens mal die Leute, weil es war ja zum normalen Öffnungszeiten, ja.
Was ich sehr befremdlich fand, als ich das Video gesehen habe.
Das ist lustig.
Weg! Die waren eben dazu da, die Leute so ein bisschen wegzuräumen, soweit es ging und halt hinter einem wieder aufzuräumen, damit der Nächste eben dann auch...
Teilweise, also bei dem Weinregal hatte ich Angst, dass du Dinge zerstörst.
Ich hatte Angst, bei den Leuten vor mir hatte ich immer Angst, wenn die Olivenöl genommen haben. Oh, bitte lass keine Flasche Olivenöl fallen, weil dann ist es für alle, die danach kommen, vorbei. Kommst du ja nicht mehr durch.
Oh, das wäre fies gewesen.
Ja. Und
das heißt, es ist aber schon Taktikhinweis für die, die jetzt nach dir kommen. Damit die anderen nicht so gut sind, wenn sie als Erster gelost werden, direkt mal in den Eingang eine Flasche Olivenöl werfen.
Ja, genau. Erklär mir doch mal bitte nochmal, was ist dieser Konkurrenzgedanke dabei? Also du optimierst doch eigentlich nur für dich selbst, oder?
Nee, du hast recht. Es gibt kaum Konkurrenzgedanken. Also außer dahingehend, dass du dich halt eventuell drüber ärgerst, dass manche Sachen vor dir schon weggenommen werden, die dann halt nicht mehr da sind. Aber in echten Konkurrenzgedanken.
Okay, das ist also dann nur los.
Ja, herbeigeführte DDR-Wochen im Lidl.
Genau. Und genau so. Und es ist natürlich auch so ein bisschen spielerischer Ehrgeiz. Ich weiß nicht, ob den alle so haben wie ich. Ich natürlich schon. Ich wollte gerne über 1000 Euro kommen. Und
das
ich
hat
wollte,
man kaum gemerkt in dem Video.
Und ich wollte eigentlich auch gerne der mit dem größten, mit der größten Bilanz sein. Aber es war egal. Also jeder hat seinen Einkauf bekommen. Also nicht nur der am meisten hatte. Ja, und dann kamen halt die Leute vor mir dran, die waren sehr unterschiedlich, also sind das auch sehr unterschiedlich angegangen. Erst kam ein älterer Herr, so zwischen 60 und 70, denke ich, ein bisschen korpulent, der schon in der Vorbesprechung am Vorabend hatte, der sich so in Richtung Schinken und Schokolade orientiert, so da war zum Beispiel so diese fetten Teile Schwarzwälder Schinken, so abgepackten, das war halt eine riesige Kiste, die Palette, und da hat er halt extra gefragt, wie viel kann man von dem Schinken nehmen? Da hat er gemeint, ja, eine Kiste. Die ganze Kiste. Und es waren halt, ich weiß nicht, wie viel Schinken da drin waren. 20, 30. Also eine absurde Menge Schinken.
Geil.
Wo ich dann halt gesagt habe, das kann man doch gar nicht essen. Also in meinem ganzen Leben werde ich nicht mehr so viel Schinken essen. Und hat irgendwann, da kennen sie mich aber schlecht.
Ja. Oder er verteilt es in der Family, also kann er
ja
auch machen.
Ja, genau. Und bei der Schokolade hatten wir dann das Gleiche. Hat dann gemeint, da kennen sie meine Frau aber schlecht. Ja, und der hat es, also der ist sehr, also viel mehr, als ich so gedacht hätte. Ich hatte eigentlich so gedacht, dass der so ein paar Sachen fokussiert und dass er dann irgendwie nicht so weiß, was er zu tun hat oder so und dann eben so shoppen geht, aber es war gar nicht so. Der war komplett fokussiert. Der hat relativ wenig Teile genommen, also er hat Schinken eingepackt, der hat Olivenöl und zwar sowohl das Bertolli als auch das dieses Lidl-Produkt. Eben immer eine ganze Palette, klar. Dann ist er zu den Sonderartikeln, hat eine Soundbar eingepackt und noch zwei Sachen, weiß ich jetzt gar nicht. Dann beim Wein hat er reingegriffen, auch nur den teuersten, den ich auch genommen habe. Den Brunello für 15 oder 16 Euro. Und dann ist er Richtung Gemüseabteilung. Da dachte ich, was ist denn das? Will er uns jetzt veräppeln oder was? Und hat eine Palette Pfifferlinge eingepackt, wo ich mir dachte, gar nicht so unklug. Ja? Kannst du einfrieren, ist viel wert, ja, ist nicht so doof. Und eine Palette ist ganz schön viel, Palette Pfifferlinge. Also ist,
kannst du im Winter überstehen.
Ja, so ungefähr.
Muss halt den Platz im Freezer auch haben, ne?
Ja, gut.
Genau, und dann hat er gesagt, okay, fertig. Also hat er nicht gesagt, hat er gepumpt, weil der war, ja, also der war hat nicht ganz 3 Minuten gebraucht, also hat Zeit verschenkt, aber der war auch fertig. Also sportlich war das einfach heftig.
Ja, bei den Mengen Schinken, die der isst, also.
Genau. Und dann kamen 2 Frauen, auch ein bisschen älter, so um die 50, denke ich. Ja, auch so zwischen 50 und Mitte 50, die ordentlich gerannt sind und ordentlich eingepackt haben und wo die eine dann dummerweise vor dem Kühlregal, nee, vor dem Gefrierregal endete und dann auch so ein bisschen verloren, so nicht mehr wusste, was mit ihrer Zeit anfangen sollte und dann halt den scheiß gefrorenen Biolachs eingepackt hat, ja, den ich wollte. Hat mir genau 4 Packungen übrig gelassen, das kann nicht wahr sein. Und vom Rehbraten genauso oder vom Rehmedaillon auch so. Naja, aber da muss man sich dann sagen, ja, ist noch genug anderes da, dann nehme ich halt Wildschwein statt Reh, gell? Und Krabben statt Lachs. Und bei der anderen war es dann so, dass die vor den Nüssen geendet ist und dann sogar der Manager selbst Nüsse bei ihr in den Wagen geladen hat. Hier können sie für Weihnachten. So, die hat, glaube ich, auch eine halbe Minute die am Ende übrig gehabt. Und da habe ich halt so gedacht, okay, die Zeit wird nicht das Problem. Boah. Kommt drauf an, was man sich vorgenommen hat, gell?
Dann warst du dran.
Oh, ja, dann war noch eine Mutter vor mir dran, die schon mal teilgenommen hat. Also die hat was? Schon mal gewonnen. Vor 4 Jahren im gleichen Lidl. Sehr erstaunlich, ja.
Okay.
Und mit der hatte ich ein sehr kollegiales Verhältnis. War sehr angenehm. Wir haben uns auch gegenseitig angefeuert und applaudiert und so. Es war echt eine coole Atmosphäre. Also war kein großer Konkurrenzkampf oder so. Und dann kam ich und es lief nicht so wahnsinnig rund. Also ich habe erstmal After Eight, stand an der Kasse rum. Nee, erstmal habe ich eine Tüte dran gehängt, so eine Gefriertüte, in die ich auch eben, um meinen Speicherplatz zu erhöhen, weil ich halt auch gesehen habe, die vor mir, die hat halt einen Turm, der war über 2 Meter hoch, hat die auf ihren Wagen geladen. Oh Gott. Ja. Die hat dann auch Ende gar nicht mehr bewegt, sondern stationär und einfach Sachen drauf geschlichtet. Ja. Und ich habe eben erstmal so eine Tüte dran gehängt und das war irgendwie nicht so klug. Die hätte ich vorne an den Haken hängen sollen, weil ich habe sie hinten an den Haken gehängt und da war immer der Griff von dem Einkaufswagen im Weg, wenn ich was oben reinwerfen wollte.
Ja, man sah dich so stopfen und es sah überhaupt nicht zufrieden aus in deinem Gesicht.
Das war furchtbar. Also After Eight habe ich aufgegeben, habe ich die Palette, die leider auch nicht voll war. Das war auch so ein bisschen Verlegenheit. Ich weiß gar nicht, warum ich das genommen habe, aber egal. Kam ich halt vorbei. Und dann bin ich zu Nüssen, da habe ich also mit Händen reingegriffen und da war ich auch schon so im Tunnel. Ich habe überhaupt nicht mehr gesehen, was für Nüsse ich da nehme. Und was für Geschmacksrichtung.
Die ganze Zeit, nein, hier, Dieter, rechts oben, komm zurück!
Und dann bin ich eben geräumt.
Ja. Gut.
Und dann bin ich in den Non-Food Gang, was ich ja vorher, ach genau, auch noch sowas. Die haben am Anfang halt gefragt, ja, in welchen Gang laufen Sie denn hoch? Und hat die eine Frau halt gesagt, ja, hier laufe ich hoch. Und dann hat die Angestellte halt da freigeräumt und dann ist sie in den Gang links daneben gegangen.
So gut.
Ja, und dann bin ich halt in den Non-Food Gang und dann habe ich insgesamt habe ich, glaube ich, etwa genauso viel Sachen vergessen oder bin ich dazugekommen, wie ich geschafft habe. Also ich habe dann erstmal feuchtes Toilettenpapier.
Wichtig.
Ganz wichtig. Ja. Weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat. Nee, da war der Gedanke, das habe ich unten in dieses für Getränke, was man so rausklappen kann, gell? Mhm. Und da habe ich das draufgestellt, weil ich gesehen hatte, dass die vorher, wenn die da mehrere Sachen reingeschichtet haben, sind die immer rausgerutscht. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, da muss also was rein, was eine hohe Reibung hat. Und das hatte eben dieses feuchte Toilettenpapier. Da kann man da was draufstellen, was dann wie auf so einem Kissen liegt, wo es nicht sofort wieder rausrutscht.
Ah.
Und feuchtes Toilettenpapier brauche ich eh. Und dann Batterien, das hat gut geklappt. Habe ich je eine Palette AA und AAA.
Eine Palette?
Ja. Das ist doch auch das ist super. Und das braucht man sein ganzes Leben lang. Das ist mega gut, ja.
Dann Rasierer, genau das Gleiche. Ja, habe ich einfach eine ganze Palette Gillette. Rasierer und Klingen. Rasierschaum habe ich schon vergessen, der direkt darunter stand. Ich weiß nicht, wie ich den vergessen konnte, aber ich habe ihn vergessen. Obwohl ich gerade keinen zu Hause habe. Ich bräuchte also gerade wirklich welchen. Ich muss jetzt welchen kaufen. Das ist super ärgerlich, wenn man dann Tagen später einkaufen geht und denkt sich, Mist, das hätte ich mitnehmen können.
Das hätte ich haben können.
Ja, dann Windeln.
Kaufst du das jetzt beim Lidl oder woanders extra?
Weiß ich nicht. Nee, kaufe ich normalerweise bei DM. Windeln hat geklappt. Dann Babyshampoo habe ich, da war ich völlig im Tunnel, da hat die Theresa dann so, da. Das Seehund, das Seehund. Okay, alles rein, ja, immer palettenweise. Dann Sensodyne, ja. Sollte ich für irgendwelche Tanten und Schwiegermutter und sowas mitnehmen. Das ist
Zahncreme, gell?
Zahncreme, die nach nichts schmeckt. Davon
hast du irgendwie so 1000 oder so genommen.
Absolut scheußlich, ja. Benutze ich keine einzige. Habe ich alle verschenkt. Ja, möchte ich nicht haben. Furchtbar. Hat mein Opa benutzt, habe ich damals schon. Also so ein Kindheitstrauma, ja. Sensodyne ist wirklich das Scheußlichste. Also furchtbar. aber ist halt sauteuer, ja.
Und meine Arbeitszahncreme.
Ist das so, ja?
Ja.
Oh, furchtbar. Habe ich versucht, diese Tüte zu zwängen, hat halt nicht so richtig gut geklappt. Habe ich gefühlt eine Minute verloren. War wahrscheinlich eher 5 Sekunden, aber furchtbar. Also wenn ich das im Video sehe, denke ich mir, scheiße, in so Düne, hätte ich es einfach in den Wagen geknallt. Genauso die Zahnbürsten für die Kinder, habe ich auch eine ganze Palette, wollte ich so entleeren in den Wagen. Hat sich nicht entleeren lassen, weil die da drin so geklemmt haben in der Palette. Muss ich also zweimal, habe ich auch wieder Zeit verloren. Dann, ja, Somat-Tabs habe ich vergessen, hat dann die Theresa so, Somat, die Tabs, ach egal, komm vorne nochmal. Ja, glaubst nicht, dass ich da vorne dran gedacht habe. Ja, und dann ging's halt, dann bin ich schon abgebogen und Richtung, ja, dann glaube ich noch Windeln mitgenommen nochmal.
Ja, dann Wein und Champagner.
Genau, Trockenmilch für meinen Kollegen habe ich vergessen, obwohl der stand perfekt am Ende des Regals. Genau, dann bin ich erstmal zum Wildschwein und zum Lachs. Da habe ich dann eine alte Oma angebrüllt, die dann sich in so eine Nische verzogen hat. Weg! So gemein. Und es wurde eine Vorbesprechung gesagt, dass wir keine kleinen Kinder wegtackeln sollen.
Aber ältere Mitbürger schon, ja?
Ja, genau.
Alte Oma angebrüllt. Oh, Maja. Stell dir die arme Frau, die geht da einkaufen morgens und dann kommt da so ein wildgeworfene Furie mit so einem völlig überladenen Wagen, mit so einer keifenden Frau hinten dran und Leuten, die Zeit stoppen und irgendwelchen Vasallen, die aber nicht mithelfen, die ist doch für ihr Leben verstört. Die Frau, die denkt, was ist denn da passiert?
Ja, genau. Schließen Lied gehe ich nie wieder.
Das sind so Horden von Irren, die marodieren durch die Gänge.
Ja, und genau, dann bin ich zum Wein. Da habe ich 4 Flaschen genommen. Also wenn wir 6 Flaschen, dann müsste ich ja zweimal hingreifen.
Aber die Geräusche, die du gemacht hast, man hat es nicht gesehen auf dem Video, Boah. Weil die Kamera nicht so gut gefilmt hat. Ich dachte, das ganze Regal fliegt runter.
Claire. Ja, die Theresa hat ja sowohl gefilmt als auch Anweisungen gegeben. Das ist ein Wunder, dass überhaupt irgendwas liegt auf dem Video. Dann habe ich einen Staubsauger für meine Schwiegermutter mitgenommen. Dann hat aus dem Nachbargang die Frau, die vor mir gestartet war, rübergerufen, was ich total nett fand, denk an deinen Champagner. Dann bin ich zum Champagner, aber ich hätte auch an den gedacht. Aber das war so, weißt du, fand ich total nett.
Das war schön.
Da wussten wir schon, okay, wir liegen nicht so gut in der Zeit. Er hat schon, glaube ich, gesagt, irgendwie die letzte Minute läuft. Und waren halt gerade beim Wein, wo ich halt so
Halbzeit.
Vorher mit der Theresa besprochen hatte, was ist, wenn wir beim Wein erst bei der Hälfte oder schon mit der Hälfte durch sind und wir waren, hatten halt schon zwei Drittel hinter uns. Also es lag noch so unheimlich viel vor uns. Hat der Theresa gesagt, lassen wir den Käse aus, lassen wir den Parmesan aus. Ich so, nein, wir machen
nehm ich Parmesan nehmen wir mit.
Parmesan ist teuer. Gut, ganze Palette Parmesan reingeknallt. Und Ariel von meiner Mutter und zwischendrin auch noch Persil von meiner Tante und dann ging's zu den Sonderartikeln und da war wirklich, da hat er schon fast, ja, da hat er schon Countdown gezählt, er hat nämlich die letzten 30 Sekunden hat er runtergezählt und da war ich halt da schon und also da habe ich mehr als die Hälfte vergessen. Ich glaube, da habe ich Kopfhörer und eine Powerbank und so buntes Bastelpapier, was nichts wert ist, hab aber die vier verschiedenen Pledo-Knetsachen, die der Lucius unbedingt haben wollte und wo ich ihm vorher gesagt habe, ja, ich bring dir Knete mit, habe ich natürlich vergessen. Die musste dann meine Schwiegermutter hinterher kaufen. Dafür hast du einen Staubsauger bekommen.
Aber es geht. Guter Deal.
Und meinen Eltern hatte ich gesagt, ja, ich bring euch Dallmayr eine Palette mit. Ja, Pustekuchen, habe ich natürlich vergessen. Ja. Hat zum Glück dann die Frau, die vor mir gestartet ist, mit mir getauscht, hat mir dann zwei Packungen Dallmayr für zwei Nutella gegeben, wo ich, glaube ich, einen guten Deal gemacht habe. Und ja, und dann stimmt, war schon
eine ganze Palette Nutella eingesackt, da habe ich ja, schon gedacht, genau. Ach, das alleine, da kann man sterben dran, wenn man das isst.
Ja, das kann man nicht alleine essen.
Den ganzen Keller voll mit Marmelade, wieso denn jetzt?
Ja, ja, ich dachte, Nutella, bin ich ja eh vorbeigekommen und ich esse schon auch Nutella und das kannst du ja super verschenken, das ist ja, Nutella essen ja die meisten, ja. Kriegen sie halt mal ein Glas Nutella, ne?
Ja.
Und
ich glaub, du hast jetzt nächstes Geburtstag.
Palette Nutella. Kriegst eine halbe Palette Nutella.
Oh Gott.
Und ein bisschen Gillette-Rasierer. Genau. Aber ohne Schaum.
Okay. Ja, und dann kam ich eben an die frische Theke. Und da habe ich dann noch meine 6 Packungen Hackfleisch mitgenommen, was aber ja
da
auch
war er schon unter 10, gell?
Ja, ja, genau. Was finanziell natürlich eigentlich unsinnig war, weil das sind ja so Black Angus Rinder und so ein Kram und Schweinelenden, was viel wertvoller ist.
Ja.
Aber die Theresa hat gesagt, nein, wir nehmen Rinderhackfleisch, wir brauchen jetzt am Wochenende nämlich Rinderhackfleisch, weil wir irgendwelche Pierogi machen wollen. und außerdem, es war auch im Nachhinein betrachtet.
Meine Freundin hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, Rinderhack vom Lidl.
Ja, Bio-Rinderhackfleisch. Ich wäre auch gar nicht mehr weitergekommen, weil ich kam halt zeitlich genau bis dahin. Ich hätte keine Lände mehr suchen können.
Aber das Lustige war, dass du am Ende so noch so 6 oder 8 Sekunden hattest, wo du dann offensichtlich auch nicht mehr wusstest, was du machen solltest.
Das und war
dann
viel weniger. Das waren 3 oder 4. Und ja, ja, ich stand an der dümmsten Stelle.
Da stehst du dann so entspannt um deinen Wagen und man denkt sich so, warum greift er nicht einfach wahllos irgendwas?
Kann ich dir sagen. Weil da nämlich nur eine Sache stand, die sieht man auch im Bild, Eistee. Wo ich mir dachte, nee, ja, ich fange jetzt.
Hättest du doch einfach noch 100 Packungen Eistee.
Und das andere war, um mich rum waren halt nur Kühltheken. Und ich hatte schon 6 Packungen Hackfleisch genommen. Ich durfte daraus nichts mehr nehmen.
Ach so. Und oben
und wenn ich jetzt noch irgendwo, selbst wenn ich wahrscheinlich zum Eistee hingelaufen wäre, das wären ja immer noch 3 Schritte gewesen. Und es war mein Wagen und noch der Manager zwischen mir. Ich hätte die alle umtackeln müssen für ein Sixpack Eistee, den ich nicht will.
Ja gut, das lohnt sich ja nicht.
Das hat sich nicht gelohnt. Ja. Und von da wäre ich ja den Gang hochgelaufen am Eistee vorbei. Und da wären ja die Süßigkeiten gekommen, ja. Und da hatte ich ja auch Großes vor, weil ich ja dachte, so, ich bringe meinen Kollegen mal eine Ladung Süßigkeiten mit. Ich nehme eine Palette von diesem Haribo mit Lakritze, was wir immer essen. Und ich nehme mal eine Palette Überraschungseier mit, weil Überraschungseier ist sowas, das ist so eine Kindheitserinnerung, aber was total Besonderes. Haben wir nie gekriegt, weil es halt auch Blödsinn ist mit diesem Müll, der da drin ist. Und ich lehne das auch ab. Ich kaufe meinen Kindern auch keine Überraschungseier. Aber irgendwie finde ich es doch, mag ich es doch, weil es halt so ein Kind da drin ist. Und da wäre halt die Möglichkeit gewesen, mal so völlig enthemmt, ohne dass es mich irgendwas kostet, weil ich auch finde, dass die total überteuert sind, einfach mal eine Palette Überraschungseier drauf zu knallen. Ja, ich bin aber da nicht hingekommen. Ich habe nur diese After Eight. Das ist meine einzige Süßigkeit. Ich hatte eigentlich vor, am Ende palettenweise Gummibärchen über den Wagen zu gießen, sodass es halt irgendwie nicht noch in die Hohlräume fällt. Ja, das war wohl nichts.
Das Lustige ist, mit dem ganzen Vorwissen, was ich gehabt hätte, wenn ich den Podcast gehört hätte rechtzeitig, hätte ich das Video ja ganz anders bewerten können. Aber so kam halt von dir ein Video, wo man drei Minuten, und das kam völlig so ohne Kommentar mit so zwei Emojis irgendwie, ja, weiß genau. nicht, drei Grinse-Emojis oder irgend so, ich weiß gar nicht mehr. Und dann gucke ich dieses Video und sehe halt Christoph völlig enthemmt mit einem Wagen in einem Lidl durchdrehen.
Omas anbrüllen.
Omas anbrüllen, aus dem Weg springen, seine Frau, die von hinter der Kamera Anweisungen bellt. Und ich gucke so und denke mir, was läuft denn da ab? Was ist denn da los? Die Idee, dass das irgendwie offensichtlich, also der Typ, der dann die Zeit runterzählt, dieser Manager Heini, das ergab dann irgendwann so langsam einen Sinn, aber ich wusste überhaupt nicht, wie bist du da reingeraten, was ist das, was macht der Mann da, warum ist er so unentspannt?
Weil so viel Geld geht.
Ja, und in mir hat es einfach nur so ein Fremdscham, ich konnte da nicht hingucken, vor allen Dingen immer, wenn du die Leute weggebrüllt hast. Diese Arme.
Das ist wirklich besonders da, viele Video.
Wie die waren da in diesem Markt. Es hat mir Unbehagen bereitet. Und ich habe dann auch zurückgeschrieben, dass ich irgendwie Fremdscham empfinde, wenn ich das gucke. Und dann bin ich so ganz entsetzt vom Christoph so, warum?
Verstehe auch nicht.
Ja.
Stimmt,
Stefan, der das Vorwissen hatte, kam ja genau andere, die gegenteilige, so wir feiern dich gerade hart.
Ja, genau. Ja. Wir haben mit Jenny die Tradition, dass wir oben irgendwie ins Bett und dann gucken wir immer noch irgendein Video auf YouTube oder irgendwas zusammen. Und dann habe ich diesmal halt dein Video rausgezogen und hatte halt vorher nicht davon erzählt. Und dann kam eben aus nichts, Christoph rennt durch den Lidl und brüllt Leute weg. Es war so gut, wir mussten fast aus dem Schlafzimmer rausgehen, damit wir die Kleinen nicht wecken. Ja, war super. Ich fand's so gut.
Ja, und dann wurde eben kassiert.
Ach, die kassieren das noch? Du fährst das nicht einfach raus und...
Nee.
Ach, nee, das muss ja ausgebucht werden aus der Warenwirtschaft. Das geht nicht anders.
Ja, und du willst ja auch wissen, wie viel du geschafft hast, gell? Mhm. Du kriegst dann keinen Kassenzettel, also kannst nichts wieder zurückgeben oder so. Aber,
das wäre das Beste.
Du kriegst halt
einfach vollladen mit teuren Sachen und dann wieder zurückgeben.
Genau, aber so ist das ja nicht gedacht. Und die drei Ersten, die hatten alle so um die 700, 800 Euro geschafft.
Und die haben und die teuren Sachen, also die haben die Sonos-Box und genau, diese komische.
Genau, so.
Okay.
Ja. Und da dachte ich schon so, mal gucken, ich habe ja diese teuren Sachen nicht, ich will ja eigentlich über die 1000 Euro kommen. Und dann hat er halt das Ding gezogen und hat er schon während des drüber gezogen, hat bei diesen Baby-Shampoo-Sachen gesagt, ja hier, da kostet ja 1,4 Euro, das läppert sich zusammen, das ist also, sie werden überrascht sein, wie teuer das ist. Und ja, war ich dann auch, es waren nämlich 1470 Euro.
Krass.
Ja,
wow.
Ja gut, der Parmesan zum Beispiel auch, so eine ganze Palette Parmesan, das ist halt wirklich was wert.
Ja, ist ja ein Stück kostet 4, 5, 6 Euro. So.
Oder auch die Batterien. Das sind ja unendlich viele Batterien. Also ist ja, die kosten vielleicht nur 2,90 € oder sowas, aber wenn du halt genug davon nimmst, ja, läppert sich das halt wie Sau. Und da dachte ich schon so, ich habe gewonnen. Und die Frau nach mir, die hat auch so, war so um die 1200 Euro. Und dann kam aber noch, da lagen noch so ein paar Sachen, also und auch eben auch so Babysachen auf ihrem Laufband, da dachte ich, okay, das sind jetzt keine 300 Euro mehr. Ja, Pustekuchen. Die hat mich am Ende geschlagen um 30 Euro.
Ah.
Die hat 1500 und ich glaube 4 Euro oder sowas.
Krass.
Ja, nee, war aber sehr erfolgreich. Aber
du auch für fast 1500 Euro einkaufen gehen, ja, für lau ist halt schon.
Ja, das ist halt das Coole. Und ich meine, klar, am Ende kommt es darauf an, wie viel man davon wirklich verwertet und wie viel man wegschmeißt. Ich glaube, es wird sehr wenig am Ende wegfliegen. Ich habe eben viel so in der Familie eben verteilt hier. Und ich habe ja viel so eingefrorenes und Non-Food-Zeug.
Mhm. Ja, klar.
Das hält ja gut.
Ja.
Und da bei uns im Kindergarten Tiefkühltruhen gerade leer stehen, konnte ich das da alles unterbringen.
Ah, die Kinder gerne Non-Food-Artikel essen. Gerne genommenes Phänomen in Kindergärten auch.
Ja, genau.
Was würdest du anders machen jetzt? Es könnte ja sein, dass jemand letzte Woche zugehört hat und dann sich beim Lidl-Preisausschreiben eingetragen hat. Jetzt gewinnt er nächste Woche und muss nächsten Freitag dahin.
Also habe ich auch mit der, Theresa schon besprochen. Klar, einmal die Idee oder der Gedanke, was würde ich anders machen, wenn ich eben jetzt, was weiß ich, in 4 Jahren zum Beispiel wieder teilnehmen würde? Oder was würde ich anders machen, wenn ich jetzt wieder teilnehmen würde?
Was wäre der Unterschied?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Nein, der Unterschied ist, dass ich jetzt schon manche Sachen habe, die ich dann nicht mehr nehmen müsste.
Ach so, okay. Ach so, ja gut. Ja.
Also, was kam jetzt zu kurz, was ich nehmen würde, aber was nicht erste Priorität wäre, wenn ich in 4 Jahren nochmal teilnehmen würde. Aber ja, habe ich ja eben schon drüber gesprochen, so ja, Trockenmilch. Ich würde Zahnbürsten und Zahncreme für mich auch mal nehmen. Ich habe nämlich nur für Zahnbürsten für kleine Kinder und Zahncreme für alte Omas mitgenommen. Nicht für mich, also da würde ich vielleicht auch für mich welche mitnehmen.
Ja, nee, ich meine so generell irgendwie würdest du trainieren, würdest du Lauftraining machen?
Nö, von der Taktik her muss ich sagen.
Du hast ganz schön gerudert mit dem Wagen, der schien schwer zu sein.
Der war schwer, ja. Die Richtung, die ich gewählt habe, war richtig. Ich meine, die Lidl sind ja unterschiedlich aufgebaut. Man muss da die Taktik immer anpassen. Ne? Mhm. Ich hätte es gerne in die Süßigkeiten geschafft. Es war richtig zum diese Gefriersachen nicht ans Ende zu stellen. Das hatte ich nämlich erst überlegt, die ans Ende zu stellen. Das mit dem Parmesan war richtig. Also ich habe schon
Platzmanagement im Wagen.
Das mit der Tüte, wie ich gesagt habe, ich würde die Tüte vorne hinhängen und dafür das Waschmittel lieber hinten, weil dann musst du ja nicht mehr dran, sobald es hängt.
Ja.
Sonst bin ich mit dem Platz eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Hat mich eigentlich gewundert. Ich hätte so, wie gesagt, auf das feuchte Toilettenpapier hätte ich noch was legen können. Und obendrauf hätte ich auch noch viel höher stapeln können. Das ging eigentlich total. Nee, das hat eigentlich, also insgesamt, ich war am Anfang unzufrieden, weil ich eben einiges nicht bedacht hatte, nicht mitgenommen hatte. Aber insgesamt muss ich sagen, ich würde es wahrscheinlich, wenn ich es in 4 Jahren wieder machen würde, würde ich es ziemlich ähnlich wieder machen. Also, ja, ich müsste das Video nochmal anschauen und gucken, wo ich Zeit verloren habe. Ich habe, glaube ich, bei den Nüssen ein bisschen zu viel Zeit verloren. Da müsste ich wahrscheinlich noch wahlloser reingreifen.
Oder halt vorher genau auswendig lernen, so. Erste Reihe, zweite oder so.
Nee, das habe ich eigentlich. Also ich habe so ganz, die ersten Griffe waren zum Cashew und zu den Pekannüssen, die habe ich auch. Aber dann diese Gewürzten, das war halt komplett wahllos. Das habe ich irgendwelche gewürzten Nüsse.
Mhm. Eigentlich stellt man sich ja so vor, dass man so den rechten Arm ausfährt, also auf Brusthöhe in das Regal hält und dann einfach so losläuft mit dem Wagen vorne dran in der linken Hand.
Alles aber dann halt kriegt man wahrscheinlich
nur so, ja, dann hast du nach einem Gang ein Haufen wertloses Zeug und alles genau. 80-fach.
Nee, also grundsätzlich war das, glaube ich, ganz richtig, wie ich das gemacht habe. Und ich hatte, ja, durch dieses Kinder-Baby-Zeug, das sind halt Mordswerte, ja. Also es wird einem da erstmal bewusst, was das Zeug kostet.
Gut, wenn man keine Kinder hat, kann man
genau, das ist das egal. Ja? Für den 70-Jährigen ist das halt wurscht, dass er diese 300 Euro nicht eingepackt hat. Gell?
Ja.
Ja, außer er hat frische Enkel und kann das interne Film in der Family verwerten, ne? Dann.
Nee, ich glaube, dem ging es mehr um Schinken.
Oh, aber warum nicht? Also wenn das was gerne isst.
Nee, klar, nee, gar nicht. Ich war ja froh, dass er sich auf den Schinken und auf das Öl, weil ich das nicht wollte. Von daher, das war mir eigentlich total recht.
Ja.
Nee, aber insgesamt.
Insgesamt finde ich es gut, dass sie diese Fleischtheke und so begrenzt haben. Wahrscheinlich ein bisschen, um diesem Vorwurf zu entgehen, dass die Leute am Ende 1 Million Packungen irgendwas haben, was sie dann alles wegschmeißen müssen, weil sie es nicht aufessen können, bevor es abläuft.
Ja.
Dass man da so ein bisschen sagt, okay, nee, dann wildert lieber in dem Non-Food-Bereich oder in den Sachen, die sich halten.
Genau, genau. Und das haben eigentlich alle so gemacht. Also man sieht ja, wenn man das googelt, irgendwie 3 Minuten Lidl, dann sieht man halt Leute, die den halben Wagen am Anfang erstmal mit Schokolade füllen. Wo ich dann so gesagt habe, es sind die irre, das wird doch alles alt. Ich meine, wer will denn das alles essen? So viel Milka-Schokolade kann man doch in dem Jahr, also länger hält sich ja Schokolade eigentlich nicht. Ne? kann man doch gar nicht essen. Und das war bei den fünf jetzt überhaupt nicht so, sondern die waren wirklich ziemlich, also da waren Sachen dabei, die ich nicht genommen hätte, aber wo man sagen muss, ja, echt, also eine Palette Pfifferlinge ist echt nicht blöd, gell? Also
das ist echt klug, ja.
Ja. Und nee, und das, also das war mir schon auch wichtig. Also es war neben dem, dass ich natürlich einen Wert erreichen wollte, war mir schon auch wichtig, dass ich, dass dieser Wert eben nicht nur der Wert auf der Kasse ist, sondern eben auch der Wert, der am Ende genutzt wird, wirklich. Mhm. Und natürlich nimmt man dann schon auch Sachen, ich meine, klar, mit dem Nutella, da nimmt man natürlich mehr, als man selbst nutzen kann, aber das sind halt Dinge, wo man weiß, die wird man los, ja. Es ist halt, ja, mhm, ist jetzt nicht so schwierig.
Sehr schön.
Nee, sehr coole Aktion. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe heute das Video meinem Kollegen gezeigt und habe es ihm erst so ein bisschen erzählt und hat er gemeint, wie bei Super Toy Race oder so ähnlich. Ich glaube, so hieß es. Das hat mir halt gar nichts gesagt, aber mein Kollege ist halt auch gut 10 Jahre jünger als ich. Ja, oder 12 Jahre jünger. Ja, 12 Jahre jünger. Und das scheint irgend so ein Ding in seiner Generation zu sein. Und der hat mir dann ein Video davon gezeigt. Und es sieht tatsächlich so aus. Das sind halt Kinder, die durch so ein Toys R Us oder sowas ja, durchrennen, so wie ich mit meinem Wagen, und eben Spielzeug in den Wagen räumen. Zwischendrin aber auch noch über irgendwelche Obstacles klettern müssen. Und was ich cool gefunden hätte, wenn man noch über so eine Kletterwand hätte drüber sich schwingen müssen.
Jetzt überleg dir mal die anderen.
Ja, genau. Wäre sehr lustig geworden. Aber gut, da sieht man halt dann den Unterschied zur Fernsehunterhaltung. Es ist halt keine Fernsehunterhaltung gewesen. Und in der Fernsehunterhaltung hätte man halt auch noch zur Kasse gemusst. Das war halt bei uns auch nicht so. Ja. Nee, aber tatsächlich ziemlich ähnlich wie Super Toy Race.
Okay. Sehr schön. Gut, also wer da irgendwie vielleicht doch noch die Chance hat, notfalls kann er dir auch nochmal eine Mail schreiben.
Ja, immer teilnehmen. Wenn ihr irgendwo in Lidl seid, die gerade neu eröffnet werden, dann immer an diesen Dingen teilnehmen.
Ja, mein Gattin läuft jetzt jede Woche einmal zum Lidl, um das zu sehen. Die möchte unbedingt auch mitmachen. Die findet es so gut.
Ja. Ja. In übrigens kommende Woche in, für die Leute, die hier in der Gegend wohnen, in Mörfelden, also da direkt am Flughafen.
Ja, das ist ja nicht weit von uns. Wann muss man sich da bewerben?
Wie bitte?
Wann macht der auf?
Ich glaube, der macht jetzt am Donnerstag auf. Also praktisch, wenn die Sendung hier rauskommt. Oh. Und ich meine, man hat, das weiß ich aber jetzt nicht, das ist wirklich ohne Gewähr, man hat dann eine Woche Zeit, sich da sein Zettel in den Kasten zu werfen. Und dann kriegt man so ein paar Wochen später Bescheid oder eben auch nicht.
Du weißt jetzt schon, wer hier demnächst nach Mörfelden fahren muss.
Übrigens,
Familienausflug.
Diese Woche gerade Niederrad.
Nee. Ja, ja. Ich habe eh keinen Führerschein, das wird nichts.
Ach, stimmt. Oh, ja. Schade.
Ja.
Tja. Ja. Das heißt, sie machen das immer in frisch eröffneten Filialen. Lassen sie direkt so eine Horde, die frisch gerenovierte Filiale, erstmal so niedermarodieren.
Durchmarodieren, ja, genau.
Cleveres Konzept. Ja, ich würde mit den Filialen machen, die man gerade schließen möchte.
Ja, eigentlich schon.
Ja. So, Räumungsverkauf, alles muss raus, kommen Sie und marodieren Sie so, wenn ich das vermarktet, aber ich bin ja auch nicht im Marketing, ich muss das nicht wissen.
Nein. Gut, während der Christoph durch Lidls gerannt ist, ist der Bob durch England gerannt, also gefahren.
Ja.
Du warst im Urlaub.
Ich war im Urlaub und zwar im Süden Englands.
Mit dem mit dem Bulli?
Nee, mit dem Bulli nicht, sondern mit einem Mietfahrzeug. Okay. Ich habe mir bei einer großen Autovermietung mit 4 Buchstaben ein Fahrzeug gemietet. Passenderweise hatte das ein Kennzeichen aus Euskirchen, was ich irgendwie nett fand, dass das vorne ja, EU auf dem Kennzeichen stehen hatte. und damit fahre ich dann nach England. Dachte ich mir, hoffentlich zerkratzen sie mir nicht oder so. Aber vielleicht sieht den Gag auch nicht jeder so. Egal, ich fand es witzig. Ja, und dann sind wir nach, also mit der Fähre von Dünkirchen aus hatten wir passend neulich erst den Film hier. Diesmal war weniger Schlacht dabei. haben uns einen Abend noch den Kirchen angeguckt, nachdem wir da hingefahren sind, haben da eine Nacht im Hotel verbracht, in einem Ex, also ich glaube, ich habe 100 Euro für die Nacht bezahlt oder 112 mit Frühstück. Das Hotel war keine 40 wert, also es ist wirklich unfassbar. schlechtes Hotel, abgeranztes Haus, abgeranztes Zimmer, stinkt nach dem Kleber, der aus dem Bodenbelag raus diffundiert. Also wirklich scheußlich.
Das war in den Kirchen jetzt.
Von den Bewertungen, ja, in den Kirchen, von den Bewertungen her tatsächlich eins der besseren Hotels, was diese Stadt so zur Verfügung hatte. Ein anderes, was ich noch gewollt hätte, hatte keine Zimmer mehr frei in der einen Nacht. Und dann habe ich das als zweitbestes gebucht und das war also wirklich fürchterlich. Aber gut, egal, es sollte nur sozusagen abpuffern, damit wir nicht von hier aus losfahren müssen und unbedingt eine bestimmte Fähre erreichen müssen, sondern dass wir da so ein bisschen Entspanntheit reinkriegen und sagen können, okay, wir kommen irgendwann in den Kirchen an, dann schauen wir uns mit dem Rest des Tages die Stadt an und am nächsten Morgen können wir gemütlich aufstehen und am Frühstück zur Fähre fahren, was dann auch ganz hervorragend funktioniert hat. Ja, und dann waren wir in Südengland, da haben wir ein Airbnb gehabt, so eine kleine Einzimmerwohnung mit kleiner niedlicher Küche und einem kleinen niedlichen Schlafzimmer. Für unsere Kleine haben wir eine Matratze, so eine Babybettmatratze oder Kinderbettmatratze mitgenommen, die wir einfach auf den Boden gehauen haben im Schlafzimmer. Die habe ich mit so einem Spanngurt, so einer Rolle geknotet, damit die im Auto halbwegs verträglich zu verladen ist. Und die haben wir dann einfach da auf den Boden geschmissen, so ein bisschen Deckenlager drumherum gebaut und dann die Kleine da drauf gepennt. Für die war das völlig in Ordnung so. Und haben uns da so ein bisschen die Gegend angeguckt. Brighton, Hastings, dann diese Seven Sisters. Das ist so ein Kreidefelsen an der Südküste. Ziemlich beeindruckende, also erinnert sehr an Rügen, klar, diese Kreidefelsen. Oder auch an die Cliffs of Moons, wie auch immer, in Dänemark. Nur, dass das da in England
ist deutlich weiter... Ist ja auch geologisch weiter. Das Gleiche,
gell? Ja, na klar. Aber es zieht sich in England weiter. Also diese Seven Sisters sind sehr viel ausgedehnter. Und ich habe das Gefühl, auch ein bisschen höher.
Glaube ich auch, ja.
Und ähneln natürlich auch den White Cliffs of Dover. Das ist ja derselbe Käse. Nur da ist halt so ein riesiger, hässlicher Fährhafen mit so Fährschiffen, die unfassbaren Dreck oben rauspusten. Kriegt man dann direkt schlechtes Gewissen, was man sich für eine Urlaubsform ausgewählt hat.
In Dover meinst du jetzt?
Bitte?
In Dover?
Ja, generell bei der Fährfahrt. Also wenn die Dinger angeworfen werden. Ja gut, diese
krasse Festung ist doch in Dover, oder? Ist es nicht in den Felsen oder so? Meine ich mich zu erinnern.
Steht da oben so drauf, ja. Sie haben wir nicht direkt angeguckt. Eine
Weltkriegsfestung in den Felsen.
Ja. Die haben wir nicht genauer angeschaut, das kann ich jetzt nicht sagen. In Hastings, wo wir gewohnt haben, gibt es diese Festung von William the Conqueror, der 1066, die letzte erfolgreiche Eroberung der Insel. Kennt wohl jedes englische Schulkind.
Durchs Auge oder so.
Da steht so eine Festungsruine oben. Ja, da musst du natürlich Fish and Chips essen und dann musst du da in der Südküste, in jedem dieser Orte, sowohl in Eastbourne, in Brighton, in Hastings, überall haben sie diese Piers, was so, in Deutschland gibt's das auch in Ahlbeck und in Heringsdorf heißt es, glaube ich, Usedom, so ein Pier, der so rausgebaut ist in die, ins Meer oder in dem Fall in den Ärmelkanal, und wo vorne dann so Restaurants oder noch Vergnügungs, man kennt das auch aus LA, wenn man
das gibt's
so
auch im Fernsehen. Eastbourne auch?
Oder ja, genau, Eastbourne hat auch so ein, da waren wir auch, ja.
Da war ich zum Englischlernen in der 910. Klasse.
Ja, ich war in Folkestone, das ist da auch um die Ecke.
Genau, das ist zwischen Hastings und Dover.
Ja.
Genau, ja, das haben sie da alle und das gehört da irgendwie dazu. Fürchterliche Touri-Orte, diese Piers. Also da drauf ist wirklich nur Abzocke. Es ist ganz schlimm. Also zumindest ist das im Moment so in Brighton.
Das fand ich in den 90ern gar nicht. Eigentlich. In den 90ern hatte ich eher so das Gefühl, das war mal Touri und es ist irgendwie, der Lack ist ab und keiner kommt mehr her und deswegen werden wir da jetzt zum Englischlernen hingeschafft, weil sonst keiner dahin will. Und es war irgendwie so... Ja, wie so diese, da bei Terminator, wo er den in Terminator 2, gell, im Zweier, der, wo er den Jungen dann, wo der sich versteckt in dieser Spielhölle-Dings-Geschichte, erinnert ihr euch?
Mhm.
Und so war das ja auch. Ja, aber
das deckt so sich schon so ein bisschen. Also klar, der Lack ist ab. Diese Seebäder waren halt mal so ganz, ganz edles Urlaubsregion, wahrscheinlich vor 100 Jahren oder so. Mhm. Der Lack ist ab und jetzt versucht man das halt so zweit zu verwerten und macht da so Vergnügungspark drauf. Und dann auch so Restaurants hin und
du läufst dann vorbei und schaust auf. Und weil bei uns, also in den 90ern war es halt schon so Automaten, die eigentlich auch schon outdated waren. Oder ist es jetzt richtig modern vergnügungsparkmäßig? Oder sind es immer noch diese Dinger, wo du Space Invader und sowas spielen kannst?
In diese Spielhalle bin ich nicht rein. Ich habe ein kleines Kind dabei gehabt, was, glaube ich, allein von der Geräuschkulisse und von diesem gebunden Geblinke dann komplett durch gewesen wäre, wenn ich auf der anderen Seite wieder rausgekommen wäre. Also sind wir den Weg außen rum gegangen. Geilerweise steht über dem Eingang von dieser Spielhalle, die so quasi mittig auf diesem Pier steht, und 85% der Breite des Piers einnimmt, steht so ein riesiges Schild. This way for the end of the pier oder so ähnlich. Mhm. Und ich gucke das Schild so an und denke mir, ich muss jetzt da durchlaufen? Das ist doch eine Falle. Da steht nicht, this is the only way to the end of the pier. Da steht nur, dass ich hier durchlaufen soll. Lass mal außen rum gehen. Und stellte sich dann, man konnte das von Anfang an nicht sehen, ob man außen rum vorbeikommen würde oder ob das dann irgendwie Dead End ist oder so. Aber man kommt sehr wohl außen rum vorbei. Man muss nicht durch die Spielhölle gehen. Also sie versuchen dich da nur reinzulocken mit irgendwelchen fadenscheinigen Beschilderungen. Und dann sind wir außen rumgelaufen. Du hörst halt diesen Lärm von so Spielautomaten aus dieser Spielhalle raus, wo vermutlich ein Haufen einarmige Banditen und irgendwelche Flipper und keine Ahnung, was man halt so hat in so solchen Automatenhallen. Da gehe ich jetzt mit einer Zweijährigen nicht rein. Die dreht da durch, wenn sie da reinläuft. Oder ich kriege sie da nie wieder raus oder beides. Und auf der anderen Seite hast du dann tatsächlich so eine Achterbahn, so eine wilde Maus und eine Wildwasserbahn und so Zeug, was auf so einem Dorfkern rumstehen würde.
Genau. Bei uns war auch so. Nur halt diese
Billigkarten. Diese Automatengeschichten.
Ja, genau.
Ja, nee, also hinten ist dann wirklich so Vergnügungspark mit Fahrgeschäften. Okay. Ein Autoscooter und eine Schießbuden und eine Gruselbahn und solche Sachen. Alles fühlt sich eng aneinander gequetscht.
Mir lag auf der Zunge zu sagen, das ist neu, aber das ist wahrscheinlich auch schon 20 Jahre alt.
Wahrscheinlich. Aber unabhängig davon, wenn du dann so also speziell jetzt in Brighton, das ist ja so ein bisschen das Zentrum des alternativen Lebens, wenn es nicht London ist, ist wohl eine Schwulenhochburg und auch sonst generell ein Ort, wo so Künstler und ein bisschen alternativ Leute sich wohlfühlen. Und diesen Flair merkt man der Stadt durchaus an. Also wenn man abseits des Piers so ein bisschen durch die kleinen Gassen läuft und oder durch diesen einen Ortsteil, der so ein bisschen im Osten liegt, irgendwas mit K, ich habe gerade den Namen dieses Ortsteils vergessen, wir sind da auch mal einmal kurz so ein bisschen durchgeschlendert, da merkst du dem Ort an, dass er auch anders kann und dass er durchaus was für sich hat. Das hat schon Spaß gemacht, dann da essen zu gehen und keine Ahnung, Eis essen zu gehen und solche Sachen, so ein bisschen das auf sich wirken zu lassen. Und da hast du natürlich überall diese alten Gebäude, die wunderschön verziert sind und dieses Flair von einem alten Seebad, wo dann früher die Könige Urlaub gemacht haben und so. Das strahlt es ja noch überall aus. Also das macht schon was her. Und da kann man Zeit verbringen. Also es ist jetzt nicht alles scheiße, nur diese Piers. Die fand ich so einen fürchterlichen Tourismusort, wo man einmal so drüber läuft und denkt, lass uns lieber wieder da in die Stadt gehen, das ist schöner.
Ja, das ist halt.
Aber diese Piergeschichte, das ist das, was sich am meisten eingebrannt hat. Das ist für mich Südengland.
Diese Piers?
Ja.
Ja, die sind halt auch immer auf allen Fotos drauf, gell? Das ist halt schon so. Was so optisch erstmal das, klar, da steht dann halt so der Royal Pavilion oder so rum, das sieht halt aus wie so ein Maharaja-Tempel, den sich da irgendein König hat bauen lassen und die nächste Königin danach hat das Teil direkt für 50.000 britische Pfund an die Stadt verkauft, weil sie es scheußlich fand. Solche Dinge passieren dann da halt. Und da steht dann die ganze Stadt voll von solchen historischen Dingen. Ein Schlachtdenkmal nach dem anderen, wo irgendein König mit Pferd und Dings obendrauf hockt. Das können sie dann alle, diese Städte. Ja, und nee, haben wir uns angeguckt, war schön. Das Airbnb war cool. Wir haben hier und da mal die Füße in den Ärmelkanal gehalten, der tatsächlich dann doch immer wärmer war, als man es erwartet hätte, aber es war jetzt kein Badewetter mehr. Diese lustigen Pebble-Strände, also dass du so Strände hast, die aus großen Steinen bestehen, finde ich tatsächlich ganz lustig, weil es führt zu glasklarem Wasser. Da wird halt nichts aufgewirbelt oder so. Du stehst dann teilweise an den Seven Sisters, an diesen Kreidefelsen unten am Wasser und es ist wirklich türkisblau. Und du kannst weit runter auf den Grund gucken. Also es ist schon irgendwie, hat auch was für sich. Und für die Leute, die da baden gehen, was wir jetzt nicht gemacht haben, was doch ein bisschen frisch fanden, aber es gibt ja immer so ein paar ganz Hardcore-Leute, die das dann trotzdem tun.
Ja, ich habe das gemacht damals.
Ja, vielleicht war es.
Du warst doch nur, wenn man eine Adria.
Stimmt. Egal, also jedenfalls, für die hat es dann natürlich auch den Vorteil, du kommst ja komplett ohne Sand an dir kleben zu haben, wieder zu deinem Handtuch und wieder auch zu deinem Auto.
Aber es läuft sich nicht sehr gemütlich auf den Pebbles zum Teil, vor allem wenn die relativ groß sind. Gibt es ja da auch
ziemlich groß. Wir haben auch ein paar gefunden, als wir mal so ein bisschen Steine, wir haben da so rumgesessen, haben mit den Steinen gespielt. Ich habe meiner Tochter erklärt, wie man große Steine ins Wasser werfen kann und so. Und da haben wir halt viele, viele Steine über die Zeit in der Hand gehabt und ein paar sind dabei, die sind messerscharf. Also
ja.
Ich habe einen in der Hand gehabt, da hätte ich mich rasieren können mit. Also wirklich beeindruckend scharf gewesen, das Teil. Da möchtest du nicht drauf treten, so unvorbereitet. Aber ich habe auch gesehen, so ein paar englische Herren, die da baden gegangen sind, die tragen dann diese Schwimmschuhe. Ja. Und das scheint da wirklich so das ideale Ding. Und ich meine, da kommst du halt komplett ohne Sand ins Wasser, aus dem Wasser raus, zu deinem Handtuch, zu deinem Auto, hast kein einziges Sandkorn an dir kleben. Kann schon auch Vorteile haben, ne?
Also. Ja, absolut. Mhm.
Ja, ach, dann
so,
ja,
ist schon schön. Aber so ein Pier fällt mir jetzt gerade ein, habe ich in Den Haag zum Beispiel auch gesehen. Da haben die auch so ein Ding hingebaut.
Ich habe so ein Ding in, war das Kopenhagen oder Malmö? Jetzt verwechsel ich die beiden Städte. Ich glaube, es war Kopenhagen. Italien. Ja, genau. Es war Kopenhagen. Da haben die sowas Ähnliches in Mini und da ist dann eine Sauna drin gewesen. Und du hast quasi so einmal so diesen Steg, wo du so rausläufst und dann sind es so mehrere Gebäude auf Stelzen, die da so im, was ist das da, dieser Öresund drin stehen. Und da ist dann eine Sauna und an einer Seite ist quasi dieses, wo sie dann halt aus der Hitze rauskommen und eiskalt baden gehen.
Ja, in Malmö gibt es das, glaube ich, das nennt sich Kaltbadehaus. Also das ist, ich glaube, da ist gar keine Sauna drin, sondern das ist einfach nur, wo man seit 150 Jahren da auf den Pier rausgeht, dann in dieses lustig gebildete Haus, so dieses irgendwie so, ja, so Steampunk-mäßig aussieht und dann eben da ins kalte Wasser, um halt kalt zu baden. Ja, wer es mag halt, gell?
Ja, also da war es tatsächlich eine Sauna, man hat das Dampfen sehen, wenn die Türen aufgegangen sind und die Leute dampfend da rauskommen, sehen, die dampfen ja so lustig von den Schultern hoch und so, wenn sie da aus der Hitze kommen. Und dann können sie da ins kalte Wasser steigen und da sieht man dann, wie freizügig die Skandinavier so generell sind. Also du läufst da voll bekleidet am Uferpromenade entlang und schaust da rüber und denkst dir, oh, die sind ja alle nackt. Kommen dann da raus und steigen in die Nordsee. Das ist dann etwas anders. Das würde in England so nicht passieren. Da ist der Engländer ganz anders drauf.
Ja, stimmt. Der Engländer an sich.
Ja. Der Engländer als solches sagt lieber zweimal mehr sorry und zieht sich auf jeden Fall nicht nackig aus, bevor er komplett betrunken ist. Ich bin dann noch in einen englischen Pub geraten und setze mich da hin und bestell was zu essen und was zu trinken und irgendwann guckt meine Freundin so hoch, da läuft Fußball und meint so, oh, er fängt Fußballspiel an und wir gucken so hoch und denken so, war das nicht gerade ein Eintracht-Adler? War es tatsächlich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Arsenal, auch noch gegen England.
Ach, oh Gott.
Allerdings war es tatsächlich außerhalb von London, mag Arsenal ja wohl, also habe ich mir sagen lassen von Leuten, die sich mit Fußball besser auskennen.
Sind denn alle Eintracht-Fans?
Nee, das nicht, aber sie findest jetzt nicht unbedingt die Menge groß an Arsenal-Fans. Ich habe von einem den Vergleich gehört, das wäre so wie Hertha außerhalb von Berlin, mag die auch wirklich niemand. So scheint es mit Arsenal auch zu, keine Ahnung. Als das erste Tor gegen Frankfurt gefallen ist, habe ich Jubel gehört, aber ich hätte das so von der Menge an Jubelnden hätte ich es so auf 4 Leute geschätzt. Also wenn ich mich jetzt geoutet hätte als großer Eintracht-Fan, ich glaube, da wäre ich noch lebend rausgekommen. Es gab aber für uns eh nicht viel zu jubeln, weil ich glaube, wir haben
3-0 verloren. Ich wollte gerade sagen, wer hat denn gewonnen?
Ja. Also Ja, mit dem kleinen Kind sind wir sowieso, glaube ich, kurz nach der Halbzeit sind wir gegangen. Also da, das war jetzt eh nicht so der, die Zeit, um bis zum Ende zu bleiben. Wir hatten auch noch 40, 50 Kilometer zu fahren zu dem Zeitpunkt, weil wir waren in Eastbourne, Essen und haben in Hastings gewohnt. Und das ist wirklich, also neben dem Linksverkehr, dem ich erstaunlich gut begegnet bin. Also ich hatte schon, bin schon mal links gefahren in Irland, damals allerdings auch mit einem Rechtslenkerfahrzeug, wo du dann gleich zwei Umstellungen hast, die aber, sagen immer viele Leute, sich irgendwie, also das hilft, wenn du das, wenn das Auto dann auch noch fremd ist, dann ist das Gesamtkonstrukt irgendwie ja, nicht mehr stimmt. So absurd. Weiß ich nicht, ob ich das bestätigen würde. Ich bin jetzt zum ersten Mal mit einem Linkslenker im Rechtsverkehr gefahren, nee, andersrum, mit einem Linkslenker im Linksverkehr gefahren. Und ja, das ist an manchen Stellen doof, dass du auf der falschen Seite sitzt. Du siehst manchmal nichts und musst dich ein bisschen verrenken, weil dir irgendwie deine Fahrzeugsäulen ungünstig im Weg stehen, dass du irgendwie, wenn du zum Beispiel links abbiegst, und musst dann nach rechts gucken, ob da einer kommt und du bist schon so ein bisschen so halb reingefahren, dann ist dir deine B-Säule im Weg und dann siehst du nicht so wirklich was. Und ähnliche Effekte gibt es, wenn du überholen willst, ganz schlimm, dann sitzt du auf der falschen Seite von dem Fahrzeug, aber gut, das kann man sich einfach verkneifen, dann überholt man halt nicht. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass da im Süden Englands das Wort Autobahn komplett unbekannt zu sein scheint, also da gibt es einfach keine. Und du fährst dann immer über so enge Landstraßen und die sind von fragwürdiger Qualität und super eng. Wir haben, also links neben dir ist eigentlich immer direkt eine Mauer oder ein riesiges Gebüsch, was droht dir den Spiegel abzureißen, weil du eigentlich, da ist halt null Randstreifen irgendwie so. Hast das Gefühl, so direkt in der Höhe über dem Weiß, über der weißen Linie, die die Straße begrenzt, ist dann auch schon der nächste Ast von dem Gebüsch. Und nach rechts ist es aber so, dass da auch der Gegenverkehr sofort kommt und da brettern dir irgendwelche 40 Tonner entgegen, die keine Rücksicht darauf nehmen, dass da gerade jemand entgegenkommt. Und die Innenstädte von diesen Dörfern da sind auch sehr, sehr eng gebaut einfach und ich fand das Fahren fast von den engen Straßen her anstrengender als die Tatsache, dass ich links fahren musste. Das war zwar eine Umstellung.
Dann fahr mal nach Schottland hoch, da wird es noch schlimmer.
Ja, ich kannte das aus Irland auch so, aber ich hatte das Gefühl, dass ich in Irland in einem sehr viel ländlicheren Raum unterwegs bin, wo ich das eher irgendwie auch erwarte, wenn ich irgendwie in Irland von einem kleinen Dorf mit 250 Einwohnern zum nächsten kleinen Dorf mit 127 Einwohnern fahre, dann erwarte ich, dass die Straßen halt einfach nur rechts und links von diesen lustigen Mäuerchen begrenzt sind und mir dauernd Schafe auf der Straße stehen und so, dann ist das okay. Aber da fahre ich irgendwie von mittlerer Großstadt zu mittlerer Großstadt oder mittlerer Kleinstadt zu Kleinstadt. In jeder dieser Städte ist ein fürchterlicher Verkehrsinfarkt, weil da tausende von Leute irgendwie von A nach B fahren müssen und Touris das Ding überströmen. Und zwischen diesen Orten gibt es nur kleine Landstraßen, die nichts taugen. Das ist echt anstrengend gewesen. Viel anstrengender als der Linksverkehr an sich. Natürlich stapelt sich das dann aufeinander und erzeugt ein gewisses Stresslevel. Da hat der Abstandstempomat viel Stress dann wieder rausnehmen können, weil man dann sagen kann, okay, jemand anders passt mit auf und bremst für mich. Ich kann mich darauf konzentrieren, nicht irgendwo die falsche Straßenseite zu erwischen. Das hilft dann. Und sich keinen Zeitdruck im Urlaub zu machen, hilft natürlich auch.
Ja, eben. Ist ja auch egal.
Ja. Nee, aber ich bin beschädigungsfrei rumgekommen. Ich habe nichts kaputt gemacht, obwohl man ja immer wieder liest, dass man so, wenn man in den Linksverkehr fährt, dann irgendwo mal, keine Ahnung, so eine Verkehrsinsel mitnimmt und sich eine Felge ruiniert oder so, weil man irgendwo dumme Dinge tut, die man nicht hätte tun sollen oder Straßenrand reinfährt oder so, weil man das nicht so richtig einschätzt oder Spiegel abreißt auf der anderen Seite.
Ich weiß auch, als wir Klassenfahrt gemacht haben nach Nordengland, da hat unser Busfahrer dann in einem Kreisel einen britischen Mini in der Mitte zermatscht.
Böse. Ja. Ich weiß noch, dass ich damals in Irland irgendwann mal so einen Moment hatte, wo ich spätabends aus einem Restaurant rauskam. Wir hatten gegessen, es war dunkel, als wir rauskamen und die Straße, es war so ein Dorf, die Straße war komplett leer und ich hatte dummerweise wahrscheinlich auch einen Parkplatz quasi auf der falschen Straßenseite gefunden, als wir da angekommen sind. Also dass er quasi für die deutsche Art zu fahren auf der rechten Seite richtig rum in der Richtung stand. Und dann bin ich da rausgelaufen und wir waren gedanklich völlig woanders und sind eingestiegen in das Auto und losgefahren. Da bin ich halt genau so losgefahren, wie man in Deutschland losfahren würde. Und so nach ein paar hundert
auf
Meter,
der falschen Seite. Ja, das ist fies.
Ja, und nach ein paar hundert Metern kamen mir dann so zwei Scheinwerfer entgegen. Und ich dachte mir so, warte mal kurz. Und zum Glück damals dann auch so, in dem Augenblick meine damalige Freundin auch so, falsche Seite und dann rüber. Und okay, gut, dann nochmal gerettet, ja. Nichts passiert, aber dumm. Und eigentlich hatte ich erwartet, dass mir sowas wieder passieren konnte. Aber diesmal war ich entweder wacher oder ja, dadurch, dass wir das Kind dabei hatten, sind wir natürlich auch nie so spät noch unterwegs gewesen. Und es sind dann immer noch andere Autos auf der Straße, an denen du dich orientieren kannst und dann fährst du da hinterher und dann passt es schon.
Der alte Scherz, was heißt hier ein Geisterfahrer? Hunderte.
Hunderte.
Ja. Ja.
Ich habe euch jetzt gerade eben das Foto von dem Pier in Den Haag nochmal geschickt.
Sehr gut.
Sehr schön.
Auf dem Rückweg haben wir dann nochmal Halt gemacht in Lille. Wir wollten eigentlich nach Brügge. Und ich kann in der nächsten Folge auch nochmal den Film Brügge sehen und sterben besprechen. Den habe ich nämlich extra nochmal vorher angeschaut. Und dann sind wir gar nicht nach Brügge gefahren. Wir haben dann Lille ausgewählt. Warum, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, weil wir noch ein paar mehr Kilometer machen wollten. Aber so effektiv viel ist das gar nicht. Ich war noch nie in Lille. Ist eine schöne Stadt. Das Hotel war sehr teuer. Generell ist Lille scheinbar sehr teuer. Aber das Hotel war gut, sehr gut sogar. Und da haben wir nochmal zwei Nächte verbracht, sodass wir nochmal einen kompletten Tag in Lille hatten und uns da die Hacken krumm gelaufen haben. Die kann ich empfehlen, die Stadt, da kann man nochmal hinfahren. Also da lässt sich noch einiges erkunden. Die haben da noch so eine Zitadelle stehen, die wir nicht gesehen haben oder nur aus der Ferne. Und da ist noch viel, was man hätte angucken können.
Okay, sehr gut. Lille, auch eine Empfehlung.
Ja, gut.
Sehr schön. Wie lange wart ihr? Eine Woche, gell? Ein bisschen mehr.
Ja, wir sind an einem Samstag los und dann am folgenden Sonntag zurück.
Ja, gut, okay. Ja, sehr gut.
1848 Kilometer. Mit dem Auto gefahren.
Gut, ja.
Ja, kommen wir nochmal.
Und keine Pannen. Ach nee, war ja nicht der Bulli.
Nee, aber der Bulli hat damals 5000 irgendwas Kilometer ohne Panne gefahren, also das.
Ja, aber da war es zum Teil schon so, war das diese Fahrt? Oder ja, wir sind jetzt da, wir stehen jetzt auf dem Campingplatz und versuchen jetzt gerade zu lernen, wie wir den, was auch immer, wechseln.
Ja, das war zwei Jahre vorher.
Also okay.
Bei der ganz großen Reise, die wir in unserer Elternzeit gemacht haben, hat er tadellos funktioniert.
Okay. Ja. Ich war am Wochenende auch weg. Mit meinen Geschwistern und meinen Eltern. Und zwar in Bad Dürkheim.
Ist da nicht hier größtes Weinfass der Welt?
Ja, das haben wir aber nur von außen gesehen. Da haben wir geparkt und sind dann mit dem Shuttlebus zur Hardenburg hochgefahren oder zum Hardenberg, zur Burg auf dem Hardenberg oder zur Hardenburg, wie auch immer. Da ist ja wirklich an jeder Ecke eine Burg in der Gegend. Das ist ja wirklich total krass. Wir sind dann danach noch ein paar Orte weitergefahren. Da ist wirklich in jedem Kaff ist eine Burg. Also es ist der Wahnsinn. Meine Eltern haben auch auf einer Burg geschlafen, auf einem Hotel.
Ach.
In einem Hotel.
Das heißt, ihr habt die im Urlaub besucht oder wie?
Nee, die haben bis Wochenende zwei Nächte oder eine Nacht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, meine Schwester hat zwei Nächte und meine Eltern haben nur eine Nacht. Oder nee, die haben auch zwei Nächte. Ich weiß es nicht mehr genau. Und wir sind eben hingefahren und wieder zurück. Das ist ja nicht so weit. Und wir machen einmal im Jahr so einen Ausflug mit Geschwistern und Eltern. Und auf dieser Hardenburg war Mittelalterfest. Eine Erfahrung, die ich bisher auch noch nicht gemacht hatte. War ganz lustig, aber ich habe festgestellt, was mich fast ein bisschen verwundert hat, dass diese Mittelaltermarktmenschen, das sind nicht meine Leute. Also das sind halt schon auch Ultra-Nerds.
Ja, aber Nerds sind ja erstmal.
Ja, genau, aber ich werde mit denen nicht warm. Also es
okay.
Ich kann nicht ganz die Hand drauf legen, woran es liegt. Aber irgendwie. Aber es war ein sehr schönes Fest. Also es ist auch eine tolle Burg, sehr verwinkelt, sehr, sehr groß. Und ja. Nee, ich kann es nicht ganz sagen. Vielleicht, weil sie dann am Ende nicht nerdig genug sind. Ich weiß es nicht. Oder sich zu ernst nehmen. Nee, also ich hatte manchmal so, ja, ich glaube, was mich stört, ist, dass die, dass es eben kein Mittelaltermarkt ist, ja. Also das ist ja nicht Mittelalter, das ist nicht, also Bob, du hast ja mal bei sowas teilgenommen, bei so einer Feldschlacht, glaube ich, gell? Also 30-jähriger Krieg, sowas, gell?
Genau, aber da mit damals, ich weiß, ich kann ungefähr ahnen, was du meinst. Mhm. Also zumindest gibt es da dieselben Berührungsprobleme.
Ja.
Das, wo ich teilgenommen habe, hat veranstaltet ein Verein und die haben einen Historienbeauftragten.
Genau. Richtig,
und
genau.
Der und das sorgt das sehr, sehr genau Kostüme. Dafür, dass das passt. Exakt. Und dann tauchen auf diesem Festival auch immer so die Leute, die du da jetzt gerade beschreibst, tauchen dann auf und rennen mit so
Fantasie
mit Dingen, die komplett aus der Zeit fallen oder wo schon das Kostüm an sich von oben bis unten drei verschiedene Jahrhunderte beinhaltet.
Genau, die eben nicht aus der Zeit fallen, nicht bedeutet, dass da Modernes dran ist, sondern die machen da auch ihre Schuhe selbst und sowas, ja, also total nerdig, aber dann halt irgendwie Thors Hammer im 30-jährigen Krieg, so, ja, jetzt als Beispiel, so, man denkt so, nein, das gehört da nicht hin, das hat damit nichts zu tun, ja. Ist halt auch so nur irgendwie alt.
Und dann hat dieser Verein, wo ich da mal teilgenommen habe und kurz paar wenige Jahre auch Mitglied war, hat dann das Problem, dass die dann da auftauchen und dann sich so wie selbstverständlich so tun, als ob sie da jetzt mitmachen dürfen.
Ja, genau.
Und dann gibt es immer ein bisschen Reibereien an den Ecken, weil es dann halt heißt so, nee, Entschuldigung,
das ist ja
so ist das nicht gedacht. Das ist kein, also das ist eine wohl choreografierte Vorführung und nicht ein Mitmach-Event für jemanden, der zufällig eine Lederkutte dabei hat.
Ja, genau.
Das ist natürlich jetzt eine Pauschalisierung. Ich war schon lange nicht mehr auf Mittelaltermärkten. Da gibt es wahrscheinlich auch Leute, die es total ernst nehmen und gut machen.
Nee, da gibt es auch total, also gibt es auch total gute Kostüme, ja. Also ich habe festgestellt, so eher die so ganz reduzierten. Da war zum Beispiel einer, der hat, glaube ich, so einen Müller oder sowas gespielt oder irgendein Dienstpersonal. Und der hat ein total gutes, ganz reduziertes Kostüm gehabt, was natürlich, wo ich auch nicht beurteilen kann, ob das realistisch ist, aber wo ich so das Gefühl habe, so, ja, da habe ich so das Gefühl, das würde ich dem abnehmen, ja, das ist Mittelalter. Und dann halt irgendwelche Leute, die mit Pelz und goldenem Kleid über lila Kleid, über unheimlich viele Schichten und dann auf dem Kopf noch irgendwas mit irgendwelchen Strasssteinen und also was halt nach Faschingskostüm aussieht. Dann so ein Stand, wo sie, das war kein Stand, die haben nichts verkauft, sondern die haben so Schwerter gehabt und die gezeigt und so und haben auch so eine Vorführung gemacht auch und da haben dann mein Schwager und ich uns hingestellt und der hat dann sofort angefangen, uns da irgendwie vollzutexten und uns was zu erzählen über die Schwerter. Und ich durfte die auch in die Hand nehmen und hab dann so gesagt, bin irgendwie überrascht, wie leicht die sind, so, ja, also, weil man denkt ja immer, das ist ja ein Metall, ein langes Stück Metall, denkt mir, dass es unheimlich schwer ist, und ich war halt überrascht, wie leicht das in der Hand liegt, und da hat er halt dann so großspurig gesagt, ja, dann kämpf damit mal 3 Stunden in einer Schlacht, wo ich mir dachte so, also, ich weiß nicht wahnsinnig viel über mittelalterliche Schlachten, aber also, dass die 3 Stunden in Rüstung mit so einem Schwert gekämpft haben, halte ich für mehr als unrealistisch. Und ich finde, das könnte der auch wissen, wenn er da nerdig drin ist. Also, so Schlachten gingen halt nicht so, dass man da 3 Stunden mit dem Schwert aufeinander eingeht, weil das gar nicht geht. Ja, also, das kann man körperlich gar nicht. Da musste ich dann wieder an ein Interview denken, was ich mal mit Jackie Chan gesehen habe, das ist jetzt ein bisschen off topic, aber wo er über so Martial-Arts-Filme gesprochen hat und gesagt hat, dass eben auch die Kämpfe da besonders unrealistisch sind, was die Zeit angeht, weil man halt 2,5 Minuten kämpft und dann sind beide so ausgepumpt, dass sie nicht mehr weiterkämpfen können. Und das ist halt, wenn du ein Schwert in der Hand hast und eine Rüstung an hast, nochmal 10-mal schlimmer so.
Ja, genau.
Und dass er dann halt so eine Information mir anbringt, wo doch eigentlich der Nerd in dem Thema ist, denke ich mir so, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend.
Wenn du deinen Schwager dabei hast, der kennt sich auch ein bisschen aus.
Ja, der ist ja halt Historiker, gell?
Ja. Sehr schön, da hat er sich ja mit den richtigen Beinen angelegt.
Ja, genau. Nee, wir haben dann nicht so viel dazu gesagt, ein bisschen spöttisch. Dann war da so ein Ding, das war so ein Stab mit so einer Kette und dann so eine Eisenpickelkugel, ja? Mhm. So eine Nahkampfwaffe. Ja, so wie ein Morsch, aber kleiner, ja? So eine Handwaffe. Und die hat halt der Marx in die Hand genommen, ja, und hat er dann gleich so gesagt, ja, nicht schleudern, nicht schleudern. Und Herr Marx hat dann so spöttisch gesagt, ja, ja, das haben wir schon in der Mittelstufe gelernt, mit den Nunchucks, die waren damals irgendwie gerade Mode, ja, dass man sich mit denen verletzen kann. Und da hat er dann aber drauf insistiert, ja, das ist schon was anderes, ja, das ist, das nennt man nicht umsonst Kieferbrecher. Ja, also auch so, war dann so kraftmeierisch, wo ich auch dachte, so, ach komm, lass gut sein, ja. Ist ein bisschen viel. Wir finden das cool, dass du hier mit deinen Schwertern stehst und finden es auch cool, dass wir die mal in die Hand nehmen dürfen und bewundern dich dafür, dass du diese Schwerter hast. Aber bitte, also nicht so kraftmeierischen Unsinn, ja. Also, ja, nee, ist, ja, und was natürlich auch immer so, klar, das, da bin ich vielleicht auch überempfindlich, aber was schon auch immer so ein bisschen durchkommt, ist halt, das so ein bisschen Völkisches kommt da halt schon häufig durch, gell? Also so gerade diese Fixierung auf Thors Hammer und so und auf die alten nordischen Götter und so, das kann man alles mythologisch sehen, aber das, da ist halt der Weg zu einer Gesellschaft, die ich nicht teile, ist halt nicht so weit, gell? Und da, da sieht man halt auch dann Leute mit böse Onkels-T-Shirts, die sich da so dann so ein, ja, wo ich dann denke so, ah nee, das ist nicht meins. Das ist mir zu wenig abgegrenzt.
Ja, fürchterlich.
Also ich will nicht sagen, dass diese Mittelalter-Markt-Nerds, dass die alle Nazis sind, um Gottes Willen, ja?
Nee, nee.
Aber mir ist einfach, ah, da ist mir die Abgrenzung einfach zu wenig.
Ja.
Oder ja, die benutzen halt Ähnliches auch, gell? So.
Genau, und es bietet halt solche Menschen, die da anders drüber denken, eine ganz andere Möglichkeit noch. Und das wird es ja gerade nicht.
Nun ja, aber wahrscheinlich ist das ein relativ heterogenes Feld.
Ja, natürlich, komplett. Und es ist ein schönes Fest, das muss man schon sagen. Weil du kriegst halt auch, ja, du kriegst mal ein bisschen was zu essen, was du sonst nicht isst, weil du dann, ja,
das ist doch die Szene, die ganze Zeit Met selber macht und säuft.
Ohne, ja, genau, oder? Und so, du kannst irgendwelche Biere trinken, die du vorher noch nie getrunken hast. Und so, das macht Spaß, also ja, also das hat mir auch Spaß gemacht.
Okay. Ja, wo du gerade sagst, trinken, was man noch nie getrunken hat, da habe ich noch eine kurze Anekdote aus Lille. Die haben in dem Hotel eine ganz coole Aktion. Ich meine, was man ja immer kennt, ist, man soll irgendwie dieses Zettelchen raushängen, dass man keine neuen Handtücher möchte und dann tut man was für die Umwelt oder man soll die nicht auf den Boden werfen. Doch, nee, wie? Man soll sie auf den Boden werfen, wenn man neue will und wenn man sie nicht auf den Boden wirft, dann kriegt man keine neuen und dann hat man die Umwelt gerettet. Die hatten das jetzt so, dass es da hieß, du kannst tatsächlich einen Zettel raushängen an deine Tür, dass du quasi nicht wünschst, dass dein Zimmer gereinigt wird, dann kriegst du keine neuen Handtücher und auch sonst kommt niemand rein und lässt dich in Ruhe. Und dafür schenken sie dir 2 Freigetränke an der Bar. Und also, beziehungsweise 1, wenn das ein Einzelzimmer ist und 2, wenn es ein Doppelzimmer ist. Okay. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich halt gedacht, so, naja, okay, was wird es jetzt geben? Irgendwie 2 Softdrinks oder so. Und dann stand da so im Kleingedruckten, ein Cocktail würde auch gehen oder ein Freigetränk, ein Softdrink oder sowas in der Art. Und dann wollte ich das bestellen und dann hieß es, weil es Samstagabend war und wir relativ spät unten waren, dass Cocktails gingen nicht mehr, weil das Eis aus sei.
siehst du, es passiert sogar in Hotels.
Ja, war natürlich eine dreiste Lüge, weil die Orangina, die meine Freundin dann bestellt hatte, kam dann plötzlich mit Eiswürfeln.
Ah,
und dann denkst du dir auch so, Alter, wenn du mich vorneweg so dreist anlügst, dann ziehst halt auch durch, ja?
Ja, genau.
Nun ja, also ich habe dann einen Cognac bestellt und Wasser dazu. Und meine Annahme war eigentlich, dass mein Freigetränk-Chip das Wasser abdeckt und ich den Cognac bezahlen muss. Und im Endeffekt stellte sich dann raus, er zwinkerte mir dann irgendwie so zu und brachte mir dann 2 Wasser, beides offensichtlich Leitungswasser und den Chip hat er für den Cognac genommen. Mhm. Und es war so eine 50-Euro-Flasche, wo er mir dann irgendwie da die 4cl für Ume gegeben hat, dafür, dass ich mein Handtuch nicht gewechselt haben wollte. Das fand ich dann schon gut.
Das ist ganz gut.
Super. Also kann man mal machen.
Ja. Ist eine schöne Einstellung, doch.
Ja. Außer ich meine, dass er mich mit dem Eis angelogen hat. Das hat er dann wieder gut gemacht, als er mir den Cognac so gegeben hat. Das war dann okay.
Ja, das ist cool.
Ja. Ich glaube, der hatte einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, der wollte schon putzen und hat nur eine billige Ausrede gesucht.
Das haben wir noch nie gemacht.
Nee.
Nee. Aber wir haben uns dabei nicht so der dumm plump erwischen lassen.
Ja, stimmt.
Das Eis ist alle. Kling, 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 kling. Hier hast du dein Cola.
Vielleicht wollte er dich einfach auf den Arm nehmen.
Ja, vielleicht.
Lost in Translation irgendwo.
Ja, ne, der hat einen sehr lustigen, ein ziemlich brauchbares Englisch mit einem sehr, sehr harten französischen Akzent gesprochen. Das war ganz niedlich. Mhm. Aber, ja. Tja.
Gut.
So viel dazu.
Jetzt darfst du Abmoderation machen.
Jetzt darf ich Abmoderation machen? Okay. Hm. Bin ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet.
Das macht mir nichts.
Wir fahren jetzt nach Hause und versuchen dabei keine Gewaltexzesse anzuwenden, bisschen Musik zu hören und euch in die Nacht zu entlassen oder in euren Arbeitstag. Viele Leute hören es ja immer morgens. Das war jetzt ein langer Commute. Und ihr dürft und Kommentare schreiben, wenn ihr in der Arbeit angekommen seid.
Wenn der Geostorm Sturm kommt, dann...
Dann auf jeden Fall Deckung. Nochmal in die U-Bahn runter, da ist sicher. Nee, aber die läuft voll, das ist gar nicht gut. Gar nicht, nee, alles zurück. Nee, raus.
Dann einfach den Computer neu starten, dann ist das Virus weg. Und
ja, alles dann gut. Geht's wieder.
Aber also, happy try turning absurd. It off and on again. genau. Nee, also Kommentare auf sneakpot.de, das war die Folge 598. Da nehmen wir eure Kommentare entgegen und Christoph wird sie alle beantworten. Wir danken fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Willst du dich noch was mit Fragen offen und so anhängen? Machst du doch immer.
Oh, nee, heute nicht.
Okay.
Man muss den Hörer auch mal überraschen.